Es ist Sonntag, es ist Check 24 Samstag. Herzlich willkommen. So macht die Bundesliga doch richtig Spaß. Tolle Spiele, wunderschöne Tore. Und es ist richtig spannend an diesem sechsten Spieltag. Riesenjubel bei Borussia Dortmund. Super Spiel, gestern 0:2 gedreht und besonders in der zweiten Halbzeit eine spielerische Glanzleistung abgeliefert gegen Bayer Leverkusen. Wir fragen, wie hat Lucien Favre Reus und Co. so schnell in die Spur gebracht? Ernüchterung dagegen? Beim FC Bayern. Zur Wiesenzeit sagt man ja, die sind eigentlich fast unschlagbar. Unter der Woche das 1:1 zu Hause gegen FC Augsburg und Freitag dann die erste Niederlage bei Hertha BSC. Wie verwundbar sind die Mannen um Niko Kovac? Auch das wollen wir in Ruhe analysieren. Er hat mit seinen Freiburgern zuletzt 7 Punkte geholt. Heute Abend müssen sie noch in Augsburg ran. Auch da wollen sie weiter punkten. Hier ist der Sportvorstand vom SC, Jochen Seyer und der Weltmeister von 1990, Bodo Regner. Jochen, wie ist das so, als Letzter an diesem Spieltag ran zu müssen? Ist es blöd, wenn die anderen schon gespielt haben oder ist es wurscht?
Na, es kommt auf die Ausgangssituation an. Wir haben jetzt in den letzten beiden Spieltagen wirklich gut gepunktet. Von dem her fühlt sich's gut an. Ich war ja zweimal hier, haben wir zweimal im Vorfeld 4 Gegentore bekommen. Da war es etwas schwieriger. Jetzt komme ich mal vor dem Spiel.
Ach, hast du gedacht, komme ich mal vor dem Spiel? Sehr clever, sehr clever. Man lernt ja nie aus. Dienstag der 1:0-Sieg gegen Schalke. Wir schauen nochmal auf den Jubel nach der Partie. Wie groß ist die Verletzungsgefahr, wenn Christian Streich sich freut?
Ja, die Energie bricht sich Bahn dann mit dem Abpfiff und man sieht es ja hier auch im Gesichtsausdruck und Knuddelfaktor ist hoch. Aber es war für uns natürlich ein extrem wichtiges Spiel, weil wir auch ganz schwierig in die Saison reingekommen sind und von dem her tat das richtig gut. Ja.
Also, Freudenbilder aus Freiburg. Bodo, die Szene des Spieltags. Historisch, wie wir so schön sagen. Ja. Auf die schauen wir auch nochmal. Gestern in Stuttgart. Aber ganz ehrlich, wie oft ist die da schon passiert?
Meine aus Freiburg habt ihr nicht nochmal rausgekramt, ne?
Nee, wir wollen es von dir hören. Was ist damals passiert?
In Freiburg, der Ball ist aber daneben das Tor gerollt und es war hart gefrorener Boden, möchte ich mal sagen. Ja. Er darf ja nie da zurückwerfen. Der Torwart war ja noch dabei, seine Stutzen zu ordnen und überrascht den eigenen Torwart da. Ne?
Also. Warum überrascht mich nicht, dass du den Torwart verteidigst? Ne?
Ja, das ist eine Zunft, die müssen einfach zusammenhalten, das ist klar.
Mal gucken, was unsere weiteren Gäste heute Morgen dazu sagen. Von der Chefredaktion der Bild, Kai Trammann.
Guten Morgen.
Und der Sport1-Reporter Marvin Quast.
Guten Morgen.
Vom Kicker Toni Lieto. Und unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. So, wie immer gibt's schon mal eine kleine Erfrischung. Müssen uns schon mal stärken. Wie immer das Ganze alkoholfrei. Und begrüße damit auch ganz herzlich. Gut, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo zusammen. Na, von wegen langweilige Liga. Die Bayern patzen zweimal in der englischen Woche, kassieren die erste Saisonniederlage und prompt haben wir einen neuen Tabellenführer. Der BVB steht ganz oben, hat in den letzten 2 Partien 11 Tore geschossen, das ist doch mal eine Ansage. Und es ist ohnehin recht kuschelig da oben in der Tabelle. Unsere Frage der Woche lautet demnach, wird das Titelrennen in dieser Saison endlich wieder spannend? Rufen Sie uns an unter der 01379 011011, schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Und unser Live-Voting ist auch wieder online geschaltet auf sport1.de/mittendrin, nennen Sie uns Ihre Meinung. In den letzten Jahren hatte ja man das Gefühl, dass die Bayern immer schon zu Weihnachten die Meisterschaft eingetütet haben. Ein bisschen mehr Spannung würde doch da wirklich gut tun.
Dankeschön, Ruth. Gestern Abend bis ungefähr kurz vor 8 sah es so aus, als bliebe der FC Bayern trotz der Niederlage in Berlin Tabellenführer. Doch dann ging sie los, die wilde Fahrt, die irre Aufholjagd des BVB in Leverkusen.
Lucien Favre, was für ein Einpeitscher. Jetzt müsst ihr euch halt mal ein bisschen anstrengen. Ist natürlich auch Kopfsache, aber so ein 0:2 ist doch locker aufzuholen. also los. Und mit jugendlicher Unbekümmertheit geht vieles leichter. Anschlusstreffer Brun Larsen, 20 Jahre jung. Der Ausgleich, aufgelegt vom erst 18-jährigen Sancho, bereits sein 5. Assist und vollendet von Reus, dem Topscorer der Liga. So geht übrigens ein Peitscher. Nach Vorlage vom 19-jährigen Hakimi knockte schließlich Doppelpacker Alcacer die Leverkusener aus. Sein Tor zum 4:2 Endstand, nochmal von Sancho vorbereitet, übrigens der 11. Dortmunder Treffer in nur 3 Tagen. Es läuft besser und besser unter Trainer Favre. Seine Mannschaft spielt attraktiv und erfolgreich. Mit einer Startelf, die einen Altersdurchschnitt von unter 24 Jahren auswies. Aber der neue Dortmunder Jugendstil wirft natürlich auch eine Frage auf. Ist dieser BVB reif genug, um die Bayern zu gefährden?
Stefan, man kann zumindest sagen, zweite Halbzeit war das eine reife Leistung, ne?
War eine spektakuläre Leistung in der zweiten Halbzeit und haben die Chancen, die sie hatten, auch wirklich eiskalt ausgenutzt. Die erste Halbzeit war natürlich nicht gut, aber das spielt jetzt nicht wirklich eine Rolle. Zu der Frage, ob sie Bayern gefährden können, nein.
Weil Bayern zu stark.
Dortmund ja, zu es ist ja so, wenn die Bayern auch ein Stück weit gereizt werden, dann werden sie antworten. Ich meine, das kennen wir zu Genüge. Ich mache mir da keine Sorgen. Das war jetzt so ein Schuss vor dem Bug für die Bayern. Mhm. Aber sie werden ins Rollen kommen. Und ich sehe keinen. Ich wünsche es mir natürlich auch, dass die Liga ein bisschen enger wird, auch da oben. Aber Bayern wird deutscher Meister, vielleicht nicht mehr mit dem Vorsprung der vergangenen Jahre. Aber dafür sind sie einfach zu stark. Die Qualität zu hoch.
Mhm. Schauen wir aufs Spiel von gestern nochmal.
Sehr gerne.
Fing ja nicht so gut an, ne, für Borussia Dortmund, Kai. 0-1.
Leverkusen
sehr gut, ne? Gepresst einfach, ja. Ne?
Leverkusen hat die erste Halbzeit grundsätzlich sehr gut gespielt, die ersten 60 Minuten eigentlich. Ne?
Die müssen halt das dritte Tor machen.
Absolut.
Dann haben sie mehr Ruhe.
Immer so schnell kombiniert, schnell gespielt, ja. Wie eigentlich die Dortmund das gerne machen wollten. Ne? Und haben wirklich überragend dann hier.
Aber die haben natürlich auch die Einzelspieler dafür.
Guck mal, hier sehen wir den Pass. Ist der zu riskant?
Nee, ne? Den kann man spielen. Die Dortmunder stehen ein bisschen schlecht. Ne? Die stehen alle drei in einem Bereich.
Jetzt fallen sie alle um hier, ne? Ein.
Na, vor allem ist der Pass ja Resultat des ganz frühen Störens und Pressings. Und da ist Dortmund in der Tat anfällig. Das ist ja nicht zum ersten Mal. Das war gegen Hoffenheim genauso. Das war gegen Brügge schon so. Mhm. Also das hat Leverkusen richtig, richtig gut gemacht. Deswegen die Frage eben, die hat so ein Wort drin gehabt. Das fand ich eigentlich das richtige Wort. Sind die schon reif genug? Ich glaube, noch nicht reif genug, aber sie können stark genug sein.
Mich stört das Wort reif. War Leicester reif genug, in England vor 2 Jahren dort Meister zu werden? Ich glaube, es geht hier nicht um die Reife. Ich glaube, wenn da einmal so eine Euphorie wächst, und die haben wir ja gestern in der zweiten Halbzeit gesehen, ne, bei der Dortmunder Mannschaft, wenn das einmal so in das Rollen kommt, in diese Euphorie kommt mit den Fans dahinter, dann ist dann doch irgendwann alles möglich. Ja? Die jungen Leute, die machen Fehler, ja, aber die haben auch einen unheimlichen Enthusiasmus.
Aber sie haben noch kein einziges Spiel 2 gleiche Hälften gespielt. Das ging schon los bei dem Pokalspiel, weil sie ganz kurz vor Schluss der regulären Spielzeit, ganz kurz vor Schluss der Verlängerung irgendwie gedreht haben. Das ist jede Woche so. Das sind ganz viele junge Kerle. Die haben ein Wahnsinnspotenzial. Das hat Bayern nicht, das Potenzial. Aber die haben wahrscheinlich schon die oder noch die größere Stärke. Mhm.
Du hast, glaube ich, gerade gesagt, da ist alles möglich oder da ist alles möglich. Ja. Ne? Ich wurde angehalten, mehr Geld einzusammeln.
Ach so, okay.
Das ist schon eine Phrase. Oder Jochen, könnte man eher sagen, zu unerfahren statt reif?
Ich glaube, es war ja ein tolles, wahnsinnig tolles Spiel. Und insgesamt glaube ich schon, dass Dortmund eine Mannschaft hat, die sich weiterentwickeln wird. Die sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube schon, dass auf Strecke sie auch Bayern gefährlich werden können. Am Ende, glaube ich, in der Saison wird Bayern trotzdem Meister werden. Aber es ist großartig zu sehen, dass diese Mannschaft so zusammengestellt ist, wie sie zusammengestellt ist. Und dass die Entwicklung auch für Dortmund sprechen wird.
Dass es auch nach vorne geht, ja. Aber
Sie kompensieren diese vermeintlich fehlende Reife ja einfach auch dadurch, dass sie diese unbekümmerte Spielweise haben, so kommt es mir jedenfalls vor, sehr mutig sind. Das ist ja echt beeindruckend zu sehen. Ich fühle mich da immer gut unterhalten, wenn ich die Dortmunder sehe. Und man muss ja sagen, in der Mitte haben sie jetzt da auch, oder offensiv mit Marco Reus jemanden, der ist ja reif. Und ist ein toller Kapitän für Dortmund und ein Schlüsselspieler ja auch. Also eine gute Mischung, vielleicht ein bisschen zu jung, aber das muss ja kein Nachteil sein.
Aber du stehst halt, voll dabei, du stehst am Anfang eines Prozesses. Ne? Die haben einen neuen Trainer, die haben einen komplett neuen Kader, sie haben auch eine neue Philosophie. Sie haben mit Sebastian Kehl, Matthias Sammer, haben sie neue
Berater, mit Sebastian Kehl einen neuen Sportmanager.
Sportliche Kompetenz.
Da entsteht etwas und jetzt zu diesem Zeitpunkt schon so weit zu sein, das ist eigentlich schon ein klares Zeichen. Das ist auch ein klares Zeichen an die Bayern. Mit Blick auf die letzte Saison muss ich dann sagen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit einer Prognose. Letzte Saison, 6. Spieltag.
Du erinnerst dran, ja.
Borussia Dortmund gewinnt 6:1 gegen München-Gladbach. Wir sitzen am Sonntag drauf, am Tag danach hier in der Runde und singen den BVB schon zum Titel, sagen, die sind auf keinen Fall zu stoppen. Und du hast dann gesehen, was dann im Laufe einer Saison passieren kann mit dem FC Bayern. Und ich bin bei Stefan, wenn da die Saison läuft, wenn die Champions-League-Spiele kommen, wenn Borussia Dortmund auch diese Dreifachbelastung hat, dann wird es verdammt schwer, dieses Niveau zu halten.
Wobei auf Strecke kannst du den Bayern ja, muss man nach wie vor sagen, kannst du den nicht gefährlich werden.
Also. Haben die auch einfach den tieferen Kader, das genau. Ist schon richtig. Dennoch würde ich sagen, also die Euphorie ist nicht zu unterschätzen, ne? Die würde ich nicht ganz außer Acht lassen, aber ganz klar, die Bayern haben den tieferen Kader, können wirklich mal, wenn man sich mal nur die Aufstellung ansieht, jetzt in den ersten Spieltagen, ist ja immer durchgewechselt worden, muss ja nicht immer jeder zweimal ran, außer dem Torwart. Und da ist das wirklich schon ein Vorteil bei den Bayern, keine Frage.
Aber ich bin schon überrascht, dass Lucien Favre das so schnell jetzt hinbekommen hat. Also ich hatte im Sommer gedacht, vielleicht braucht er ein bisschen, damit alles so schön greift. Mhm. Aber ich finde das richtig gut. Also der setzt es relativ schnell um mit den Spielern, die er da hat, weil die das auch mitmachen. Also die sind
mutig. Trotzdem sind es ja Nuancen, die es manchmal entscheiden. Normalerweise müssen die das Ding in Hoffenheim verlieren, letzte Woche. Wenn gestern drei von den Riesenchancen, wenn eine reingeht von Leverkusen, steht es übrigens 3-0. Dann haben die 6 Punkte weniger, dann reden wir hier auch über was ganz anderes. Es sind nur Nuancen. Ich weiß gar nicht, ob das schon so wahnsinnig weit ist, wie du das jetzt sagst, aber das Potenzial ist gigantisch.
Erklär uns nochmal das 0:2, da sieht man, dass sie eben vielleicht noch nicht so weit sind.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, das war Kraut und Rüben in der Abwehr, da sind 5-6 Mann, guck mal hier, keiner weiß, wo er stehen muss, das ist keine Zuordnung da und Jonathan Tah, das ist nur wirklich kein Spezialist, flach am Boden, der steht da vollkommen alleine hinten, also da war gar keine Zuordnung und das hat sich jetzt schon ein paar Mal gezeigt in dieser ganzen Saison und das macht den Lucien Favre ja auch wahnsinnig, der hat ja seine Gene sprechen ja schon defensive Stabilität ohne Ende aus und wenn das nicht stattfindet, und das war jetzt einige Male, das macht den verrückt. Wobei, so wie er gestern gelacht hat, hat er noch nie gelacht, glaube ich. Dem ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil er halt eine Entwicklung
aufsteht. Ja, ist auch ein Zeichen, wenn du 0:2 zurückliegst und dann 4:2 gewinnst, oder? Muss man ganz klar sagen. Sebastian Kehl hat auch was gesagt zur Stabilität.
Ich glaube aber, dass die Mannschaft deutlich stabiler ist, vor allem auch defensiv deutlich stabiler steht. Ich glaube, dass das war so an Erlebnissen im letzten Jahr dann dazu geführt hat, dass die Mannschaft gekippt hat. Ich glaube, das würde uns in dieser Form so nicht passieren. Ich glaube, deutlich gefestigter und deutlich stabiler.
Stefan, ein Gegenbeispiel haben wir noch. Martin hat es angesprochen, hätte auch 3-0 für Leverkusen stehen können. Vielleicht analysierst du die Szene mal für uns. Jetzt hier, also Spielaufbau,
ja, ist Fehler. Ja, natürlich ein großer Fehler im Spielaufbau. Aber dann sind sie eigentlich auch wieder in Überzahl und das ist jetzt nicht gut verteidigt. Das fängt natürlich, du bist im eigenen Ballbesitz und verlierst ihn in der Vorwärtsbewegung immer tödlich. Mit dem Querpass sieht man hier, ja, da musst du schnell zurück. Das tun sie aber im höchsten Tempo, aber sie können es halt dann auch nicht wirklich verteidigen. Aber es gibt manchmal Szenen im Spiel, die kannst du dann auch nicht verteidigen. Mhm. Das alles Entscheidende bei Dortmund ist halt, es läuft alles gut. Wirklich, die Euphorie ist da überhaupt keine Frage. Es ist eine junge Saison nach wie vor. Und wie gehen sie mit dem ersten Rückschlag, der mit Sicherheit bald kommen wird, um? Das ist die alles entscheidende Frage. Kehl hat ja gerade gesagt, wir sind gefestigter, wir sind stabiler. Das wird sich dann zeigen.
Hm. Jochen, solche Fehler passieren, weil das Spiel wirklich so schnell geworden ist?
Ja, also das war, glaube ich, ein extrem tolles Beispiel für großartigen Offensivfußball, für unterschiedliche Phasen. Wie gesagt, Leverkusen hat in den ersten 60 Minuten richtig, richtig gut gespielt. Dann Dortmund natürlich auch überragend geantwortet. Es ist schon alles deutlich schneller geworden. Und was du gesagt hast, es sind die Kleinigkeiten, die Summe der Kleinigkeiten entscheiden Spiele. Und von dem her ist es schon so, dass das Tempo und so die Qualität im Spitzenbereich, da reicht ein minimaler Fehler, ein Meter falsch zu stehen, ums Gegentor zu kriegen, weil du dann in der Tat die Situation nicht mehr kippen kannst, wenn du den Fehler im Zentrum gemacht hast, dann geht die Maschinerie los und dann ist es ganz, ganz schwer, es zu verteidigen.
Kleinigkeiten entscheiden Spiele?
Ja, normal im Spielaufbau spielt sie jetzt
kostet Geld. Für den Gedanken nochmal zu Ende.
In dem Rhythmus, du, da ist das Ding gleich voll.
Ja. Diesen Spielaufbau, den wir gerade gesehen haben, wenn du mit dem Tempo oder mit Tempo den Ball ins Mittelfeld trägst, musst du natürlich das Spiel über außen eröffnen, weil in der Mitte natürlich das Risiko viel zu hoch ist.
Klar. Was hast du geschmunzelt?
Ich freue mich. Ich sitze hier in der Runde, Thomas Helmer moderiert, Stefan Effenberg spricht. Kann ich doch mal schmunzeln, oder nicht?
Ich habe gute Laune. Das war ein bisschen zynisch gerade, glaube ich. Ja, oder? Ironisch, wie auch immer.
Überhaupt nicht. Ja?
Komm, dann schauen wir uns mal die Aufholjagd an.
Sehr gerne.
Fing eigentlich mit einem Wechsel an, ne? Muss man sagen. Philipp ging raus.
Mit drei Wechseln, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, oder mit dreien, genau.
Die waren alle Bombe.
Paco Alcacer war aber derjenige, der wirklich kurz vorher da gekommen ist. Und der war dann wirklich fast überall beteiligt.
Ja, und Hakimi, ne?
Ja, Real-Barca-Koproduktion sieht man auch nicht so häufig, ne?
Aber den nimmt Reus auch nicht schlecht.
Überragend.
Darf man auch mal sagen. Also, oder?
Reus ist im Moment in super Form. Richtig, und das kann natürlich auch noch negativ für Dortmund am Ende ausgehen, weil der hat im Moment wirklich die Form. Wenn der mal ausfallen sollte oder die Form nicht hält, dann wird die Mannschaft das auch extrem spüren.
Aber er ist auch von der Persönlichkeit her, finde ich,
unheimlich
gereift, um das Thema von vorhin noch aufzugreifen. Also ich finde, wie gesagt, die Dortmunder haben mit ihm da einen tollen Kapitän, auch genau den richtigen. Der bestimmt auch das Händchen hat, das alles auch in der Kabine zusammenzuhalten. Er hat ja, war ja derjenige, der in der letzten Saison auch öfter mal mehr als andere nach außen gesagt hat, dass es vielleicht in der Kabine da nicht so stimmt zu gewissen Zeiten. Aber er hat das Händchen dafür, das gut dicht zu halten, den ganzen
Tag. Alle. Ja, bei aller Neutralität, die wir da in so einem Thema drin haben, ich habe jetzt Dortmund ein paar Mal nacheinander gesehen, das ist ein solcher Genuss, Marco Reus zuzuschauen. Und er hat so eine Seuche gehabt in den letzten Jahren. Ich glaube, jeder neutrale Fußballfan und jeder, der es ein bisschen mit Spaß und Freude hat, der drückt dem Junge einfach mal den Daumen, dass der sich nie wieder verletzt und weiterhin so geil Fußball spielt. Das ist eine super Type und eine Riesenbereicherung für die Liga.
Ich glaube, das kann auch... für die Nationalmannschaft nochmal ein ganz wichtiger Spieler sein kann, jetzt gerade im Hinblick auf die kommenden Spiele gegen die Niederlande und gegen Frankreich. Wenn der so weiterspielt, auch das, wie er sich jetzt schon verhält, wie er beispielsweise über die Situation um Mario Götze sprechen kann, wo er sagt, lass den jetzt mal in Ruhe. Die waren eigentlich immer so ein bisschen auf Augenhöhe und es gab nicht denjenigen, der da irgendwo die klare Führungsrolle hat. Und da geht er jetzt nach vorne und sagt ein bisschen... wie der junge Stefan Effenberg, Mensch, ich bin hier der Leader, ich übernehme die Verantwortung und sage, wo die Reise hingeht und stelle mich schon mal schützend vor meine Mannschaftskollegen. Also so wie er auftritt, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb, ist das eine große Bereicherung, nicht nur für den BVB, sondern glaube ich auch für die
Jugend. Ich glaube, alles entscheidend ist hier Favre.
Ja,
er hat zusammengearbeitet,
ne? Genau.
Gladbach, er hat ihn gefördert, er hat ihn da ja schon groß gemacht, hat ihm vertraut. Und das ist jetzt der nächste Schritt in der Karriere von Marco Reus. Ja, Favre kommt wieder, sie arbeiten wieder zusammen, er gibt ihnen die Verantwortung mit der Binde. Und ich glaube, dass ihm das unglaublich gut tut, dass Favre der Trainer von Dortmund ist.
Und sportlich muss ich sagen, gefällt er mir in dieser Rolle, die er gestern gespielt hat, ein bisschen, also nicht als vorderster Stürmer, nicht als Neuner, gefällt er mir besser. Und ich finde ihn da sogar noch wichtiger für die Mannschaft.
Und er sagt das ja auch klar, ist nicht meine Position,
ja, aber
meine Lieblingsposition. Aber für die Mannschaft mache ich das natürlich auch. Ja. Ist die Binde da so... nochmal eine, wie nennt man das?
Ich glaube, das ist nochmal Flügel.
Das i-Tüpfelchen wahrscheinlich. Ja. Das nimmt ihn ja einfach mehr mit in die Verantwortung. Das zeigt dann auch äußerlich und in seiner Position, dass er diesen sportlichen Wert, den er ohne Frage schon die ganze Zeit immer für den BVB hatte, dass er den jetzt aber auch menschlich und gruppentechnisch hat. Ne? Und das ist schon sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt da.
Ihr habt ja auch mal die Binde gehabt. Wie wichtig war das für euch?
Du hattest sie doch mal.
Ja, ich kann aber nicht. Dann frag mich danach. Beantworte du den Fragen.
Das ist ein großer Vertrauensbeweis vom Trainer natürlich, wenn er sagt, so bei Bayern München war es ja immer so, dass der Trainer bestimmt. Es gibt ja auch Mannschaften, wo die Mannschaften wählen, wo ich überhaupt kein Freund von bin. Aber wenn der Trainer dir dieses Vertrauen ausspricht, dann ist das schon ein extremer Stellenwert für einen persönlich. Aber du bist natürlich auch total in der Verantwortung. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, so das sehe ich am Anfang der Saison, dass es Marco Reus einfach richtig gut tut.
Wurdest du gewählt oder?
Nein, das wurde auch vom Trainer bestimmt, ne, wobei ich dann auch mit dem Trainer gesprochen habe, weil ich die Torwartposition nicht ideal finde als Kapitän. Leider war es bei uns zu der Zeit in Köln so, dass halt die Persönlichkeiten im Mittelfeld oder im Spiel ein bisschen fehlten. Wir haben dann versucht, den Ange Rudi in dieser Position auch ein bisschen aufzusetzen. Da habe ich auch gesagt, du, ich habe kein Problem damit, gib ihm die Binde. Damit er auch ein bisschen in diese Rolle reinwächst, hat er auch ein Stück weit getan. Von daher, die Binde ist wichtig für Spieler, für manche mehr, für manche ist es Belastung. Aber wie gesagt, die Torwartposition finde ich nicht ideal dafür.
Du warst auch mal Kapitän, ne? Wie war das bei dir? Wir sollten dich doch fragen, hast du eben schon
angefangen. Ja, die anderen waren noch blinder als der.
Hattest du die drei Binde?
Da würdest du ja Stefan beleidigen. Der war und Olli Kahn und andere Leute. Also das stimmt nicht. Und für mich war es eine Motivation, muss man ganz klar sagen. Eine Anerkennung, wie du auch sagst. Weißt du auch, die Mannschaft muss ja irgendwie auch damit zufrieden sein. Sonst merkst du ja auch, wenn die nicht zu dir halten. Also es war schon eine großartige Sache. Wie macht ihr es in Freiburg? Christian bestimmt alles. Christian Streich? Nein.
Nee, wir sind genau der Verein, der es anders macht. Weil bei uns wird er gewählt. War jetzt jahrelang Julian Schuster, weil er der Kapitän der Mannschaft ist und nicht der Kapitän des Trainers. Von dem her kann ich den Ansatz für uns total nachvollziehen. Unsere Spieler haben eine ganz, ganz große Eigenverantwortung. Gehört bei uns zum kleinen Einmaleins. Nur so kann auch eine Entwicklung stattfinden, wie sie bei uns häufig stattfindet. Und von dem her sind wir den Weg immer mit totaler Überzeugung gegangen. Und auch jetzt Mike Franz wird von der Mannschaft gewählt. Auch der Mannschaftsrat ist deren Verantwortung, eine gute Gruppe zusammenzustellen, die sie auch gut vertreten.
Wie ist es so klassisch? Zettel? Jeder schreibt auf dem Zettel Namen?
Wie man sich es vorstellt, genau.
Ja? Ja. Und wie ist es ausgegangen?
Ja, Mike Franz nach
so 10
Jahren. Ja, es ist ja intern, aber Mike Franz.
Weißt du das denn? Warst du dabei oder darfst du denn auch mit wählen? Ne?
Nee, es ist schon das, was ich gesagt habe. Mannschaft wählt ihren Kapitän und nicht, das ist nicht der Kapitän des Trainers, der darüber Dinge versucht zu steuern, sondern ja, die haben so eine Verantwortung, Eigenverantwortung und Verantwortung mit Gruppe, dass sie schon das Richtige wählen.
Du hast eben gesagt, dass du kein Fan davon bist, wählen zu lassen, den Kapitän. Warum?
Ja, ist eigentlich relativ einfach, sag ich mal, wenn du 24 Leute im Kader hast und du hast 14 pro irgendjemand, aber 10 wollen eigentlich einen anderen sehen, dann ist das nicht eine Stimme, die gesprochen wird. Deswegen, ganz einfach. Und ich glaube, dass ein Trainer auch erkennen muss, auf wen er sich auch in Krisensituationen verlassen kann, wer hält den Druck stand. Und ich glaube, das ist die Hauptverantwortung vom Trainer. Deswegen sage ich, sollte eigentlich, aber ich akzeptiere das natürlich auch.
Ja, bei uns ist ein ganz gewachsenes Gefüge, wo diese Problematik bei uns keine Rolle spielt. Also irgendeine Verteilung 10-10 und gegeneinander Grüppchenbildung, das haben wir nicht. Das hatten wir mal ganz selten bis nie.
Das gibt es ja nur bei der Nationalmannschaft.
Ja, das hast du gesagt, ja.
Bei der Nationalmannschaft war das immer einfach, ne? Das weißt du ja, ne? Wer die meisten Länderspiele hatte.
Ja, das war auch nicht zu verstehen.
Das war nicht zu verstehen.
Ich glaube, da machen wir mal. Zwei Wochen bis zu der Länderspiele. Da können wir das gleich nochmal aufgreifen, dieses Thema. Gleich reden wir weiter natürlich über den BVB weiterhin geschlagen. Über den Patzer der Bayern sprechen wir und den Patzer in Stuttgart natürlich von Robert Zieler. Er hat Geschichte geschrieben im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn er es nicht unbedingt wollte. Alles gleich bei uns im Check 24 Doppelpass. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Weiter geht's mit dem Topspiel. Wirklich ein wunderbares Spiel zum Angucken, zumindest für uns Zuschauer. Der BVB kam dann zurück durch Marco Reus, durch den Kapitän. Das 2:2, Kai. Mal es nochmal an. Abwurf von Bürki.
Ja, wenn man überlegt, dass Sancho gerade reingekommen ist, eine Minute vorher eingewechselt wurde und dann so eine Doppelpassstaffette hinlegt mit Reus, den Raum perfekt sieht.
Gut, da ist natürlich auch viel Platz jetzt, ne?
Ja, wenn du es jetzt aber siehst, das ist blitzschnell. Innerhalb von 1,7 Sekunden spielt er den Ball zu Sancho, kriegt den Ball zurück und nagelt den rein. Das ist eine Situation, wo du, glaube ich, selbst als Leverkusen-Fan im Stadion sitzt und sagst, Respekt, Hut ab.
Also alles entscheidend ist jeder Abwurf.
Mit dem Abwurf
aber guck mal, hier spielt der 6 Leverkusen. Ne? Ja. Und sie kommen nicht mehr hinterher. Und wenn du weißt, dass Dortmund im Tempo spielt und kommt, dann hast du mit einem Abwurf 6 Männer überspielt. Und das kannst du nicht verteidigen. Ja? Spielst du mit einem Kontakt.
Du hast den Abwurf und du hast halt Wendell, der halt auch extrem draufprescht. Ne? Und dann halt ins
Ich würde euch ein bisschen widersprechen. Das kann man. Stefan, guck noch mal hin. Oder Wir alle gucken nochmal hin. Ja. Verteidigen, ja. Ich glaube, Kai hat das erste Mal schon richtig erkannt. Wendell geht viel zu ungestüm drauf, verliert den ersten Zweikampf.
Ja, auch die Szene.
Spielen wir es mal.
Ja, passt.
Okay.
Jetzt sehen wir den Havertz.
Da ist schon
in der Zwischenzeit passiert, ne?
Aber was wenn die dann einmal ins Rollen kommen.
Aber jetzt achtet mal auf Chor auch hier. Der ist ja, hat die Innenbahn hier unten gegen Sancho.
Ja, er hat einen falschen Laufweg.
Ja, guck, jetzt hat er die Außen verliert.
Ja. Aber trotzdem, du hast ja durch den Fehler von Wendell, den wir jetzt gerade nicht sehen konnten, dadurch ist ja die komplette Defensive erstmal ungeordnet bei Bayer Leverkusen. Dadurch kommt diese Unordnung hinten zustande.
Ja, aber die Unordnung weil sie jetzt mit dem Ball 6 Leverkusener überspielen.
Da vorne ist
das ist zu hohes Risiko, ganz klar.
Der Chor muss ja auch den Raum zumachen. Der versucht ja noch den Passweg zuzustellen zum Reus.
Er kommt halt jetzt nicht mehr hinterher. Das Tempo ist zu hoch, Chor ist jung, das sollte man verzeihen. Und dann muss man auch mal sagen, wenn diese Maschine Dortmund dann kommt, in dem Tempo, dann ist es auch einfach schwer zu verteidigen. Also da jetzt auf Chor drauf zu gehen, das ist ja lächerlich.
Nein, das ist das Entscheidende mit dem Tempo einfach. Und das ist das, was ich eben gesagt habe mit Marco Reus, wenn der aus der Mitte kommt und das Spielfeld noch vor sich hat, dann kannst du natürlich so auch mit dem spielen. Und dann kannst du da 60 Meter überbrücken, so wie sie es gemacht haben, mit schnellen Pässen. Und dann stehst du vor dem Tor und brauchst nur noch einzuschieben.
Da kommen, glaube ich, zwei Komponenten dazu. Das Thema Tempo, das war ja auch im Prinzip das Hauptattribut der Leverkusener in den ersten 65 Minuten. Das war ein unfassbares Tempo und irgendwann kannst du das nicht mehr gehen. Erstens und zweitens, du hast gerade gesagt, diese Riesenmaschinerie. Ich finde, man merkt hier geradezu, wie die Dortmunder, wie die Leverkusener fast die Luft anhalten. Was kommt da jetzt? Also das war schon der Prozess, wo das Spiel total gekippt ist, auch in den Köpfen der Leverkusener, weil die gemerkt haben, das halten sie nicht mehr. Und dann ging das Ding richtig los. Das war ja Weltklasse. Zweite Hälfte war also...
Kai, war das vielleicht eine Überlegung auch in der Halbzeit? Aus Dortmunder Sicht zu sagen, Leverkusen, Mensch, so wie die marschiert sind, das halten nicht 90 Minuten durch.
Das haben die Jungs ja auch nach dem Abpfiff gesagt. Da wurde schon drüber diskutiert, dass Leverkusen dieses Tempo in der Form nicht halten können wird. Und dass irgendwann dieser Einbruch kommen wird und dass man einfach clever weiter agieren muss, ein bisschen mehr Druck ausüben muss, Leverkusen auch noch ein bisschen fordern und ein bisschen provozieren muss und dann irgendwann wird's kippen. Was natürlich, wenn du überlegst, du liegst 0-2 zurück, sprichst in der Pause drüber, das ist schon, sagen wir mal, hochprofessionell, wenn du so agieren kannst und es dann auch noch so kommt.
Also ich glaube auch nicht, dass das so analytisch da abgegangen ist in der Halbzeitpause.
Vielleicht haben sie es hinterher auch so verkauft.
Ich glaube eher, dass das ein bisschen mehr, komm, wir versuchen das nochmal, ein bisschen mehr über die Stimmungsmaschine, die gegangen ist. Und das noch als Hoffnungsargument. Die sind so viel Tempo jetzt in der ersten Halbzeit. Die können das nicht durchhalten. Komm, wir halten jetzt einfach dagegen. Ich glaube, das war eher ein bisschen so als diese analytische
Schiene. Das glaube ich auch. Und glaube ich, ganz entscheidend war gewesen, dass sie sagen, wenn wir einen machen, dann haben wir sie.
Ja.
Weil das Tempo einfach extrem hoch war.
Und sie sind mental stark, das muss man auch sagen. Es war ja nicht das erste Mal, dass sie in Rückstand geraten sind. Das dritte oder vierte Mal, fünfte Mal sogar schon in den Pflichtspielen. Und sind jedes Mal zurückgekommen. In Hoffenheim haben sie dann nicht gewonnen. Aber ich glaube, die anderen Spiele nach Rückstand haben sie alle noch gewonnen. Das erste Saisonspiel gegen Leipzig direkt nach ein paar Sekunden, 0-1, dann haben die sich kurz geschüttelt und am Ende dann noch, ich glaube, 4-1 gewonnen. Das ist schon stark.
Ja, man kann auch mal loben, finde ich auch. Das heißt doch auch im Umkehrschluss jetzt, Marco Reus, weil wir ja so viel von ihm schon gesprochen haben, darf eigentlich nur auf der 10 spielen, ne?
Ja, finde ich auch. Also bei der Nationalmannschaft vorne hat er sich ja ein bisschen auch geopfert, sage ich mal, auf der 9. Das ist sicherlich nicht seine ideale Position. Da ist er dann, trotzdem er dann die Torchancen hat, aber er kann die dann einfach nicht so gut nutzen, als wenn er von hinten raus ist. Er ist einfach ein Spieler, der das Spiel gerne vor sich hat. Ne?
Ich finde natürlich, du hast nicht so richtig viele Alternativen.
Das ist wahrscheinlich das Problem.
Neun, genau. Also Paco Alcácer, muss man jetzt mal gucken, wie er es macht. Aber wenn Philipp da vorne drin spielt zum Beispiel, ich finde ihn auch besser, wenn er über außen kommt. Also so große Alternativen hast du da vorne nicht, ganz vorne. Ein bisschen schwierig, glaube ich.
Jochen, bei Philipp nickst du natürlich, logischerweise.
Nein, war ja lang bei uns, hat den Weg da gemacht. Und klar, ich glaube, ihm liegt die
Position, dass er
das Spiel auch ein bisschen vor sich hat, Raum hat, liegt ihm auch besser. Aber klar, eine brutale Konkurrenzsituation. Und in Dortmund mal Stamm vorne drin zu spielen, ist auch nicht allzu schlecht.
Erstmal überhaupt spielen ist schon gut, ne? Du hast so sehen, ja. Und dann hat Lucien Favre gut den Sieg eingewechselt.
Ja, dann kam der Doppelpacker. Paco Alcácer, das war sein Spiel gestern gegen Leverkusen. Er wurde in der 63. Minute eingewechselt, hat dann zweimal getroffen. Da sehen wir nochmal das 3:2. Bislang hat er 50 Minuten in der Bundesliga gespielt, ist zweimal eingewechselt worden und hat da schon 3 Treffer erzielt. Also der hat wirklich den richtigen Riecher. Bislang gab es in der Bundesliga-Geschichte nur einen Mann, der weniger Minuten für seine ersten 3 Tore benötigt hat. Und das war Poyan Palo. Und da gibt es dann natürlich auch Lob von Sebastian Kehl für den Spanier.
Er zeigt, mit welcher Gier er auch vor dem Tor ist, welche Kaltschnäuzigkeit hat, auch wie er das dritte Tor macht, wie den Ball nach außen spielt und dann aber auch in den 16er reinsprintet, mit dem Außenriss, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar den Ball noch irgendwie erwischt. Die Torjägerqualität hat er und deswegen ist es auch wichtig, so einen Spieler dann zum Ende zu bringen, weil auch er hat heute den Unterschied gemacht, garantiert.
Ja, dafür haben sie ihn geholt. Bei Barcelona war er zuletzt der Edeljoker. Bei seinem Club zuvor, beim FC Valencia, hat er im letzten Jahr 1/3 aller Valencia-Saisontore erzielt. Also der Mann weiß, wie es geht und er scheint ja auch schon zu zünden.
Stefan, wir schauen nochmal in die Analyse dieser Szene, dieses 3:2.
Vielleicht kannst du auch die Gier erklären, die wir gerade angesprochen haben.
Ja, erstmal spielen sie wieder
super,
mit,
ne?
mit ein, zwei Kontakten das Ganze aus. Hier will er erstmal mitspielen außerhalb der Box, geht dann aber rein. Ja, das ist ein Instinkt, was ein Stürmer einfach hat. Und er hat den über den Spann rutschen lassen. Das
hier kommt's
Tor mal, machen ganz, ganz wenige. Ja, hier reißen sie auf über außen.
Guck mal, jetzt winkt. Was zeigt er da an?
Halt, stopp.
Malte, warte noch. Ne?
Ja, genau. Ja.
Noch nicht.
So, er spielt ihn an. Und jetzt geht er eben im höchsten Tempo genau in die Schnittstelle rein. Da würde ich auch keinem Leverkusen Vorwurf machen, weil es gibt halt Gegentore, die kannst du nicht verteidigen. Und wenn man jetzt sieht, wie er über den Spann rutschen lässt, andere treffen die Eckfahne. Aber er hat diese unfassbare Technik.
Dass das zählt dann nicht als Tor, ja.
Dass er ihn halt, halt da reinmacht. Also das war gewollt. Das war jetzt kein Zufall.
Die Flanke war übrigens er den Fuß dran gekriegt, aber dass er die Flanke auch so rüberrutschen lassen wollte und lang, glaube ich jetzt auch nicht. Aber trotz allem will er jetzt nicht
wurde
super, super Tor.
Super Tor.
Hatte Bandagen heute Morgen hier. Aber das habe ich selbst bei dir nicht gesehen, diese Technik.
Ja, ich konnte das ja nicht.
Also super gespielt, ja, und das ich glaube, dass dieses Erlebnis von gestern auch Paco Alcacer, glaube ich, unheimlich gut tun würde. Er hat wir haben es ja gehört, eine Durststrecke gehabt in Barcelona, das ganze letzte Jahr kaum gespielt, kaum getroffen. Jetzt war er auch wieder
verletzt. Valencia war ganz gut, ne?
Valencia war überragend, deshalb ist er dann nach Barcelona geholt worden, auch nicht für wenig Geld, ich glaube 45 Millionen. Und da lief es dann überhaupt nicht. Hat natürlich mit Luis Suarez, Neymar, Messi da vorne unheimliche Konkurrenz gehabt. Aber jetzt dieses Erfolgserlebnis, glaube ich, das bringt ihn in die richtige Spur und da kann eine große Verstärkung werden für BVB.
Ja.
Das 4:2 haben wir auch noch vorliegen. Chronistenpflicht nennt man das. Also war es ein schönes Spiel, war 6 Tore. Jetzt fragst du mich aber nicht, ob ich auch schon mal so weit mit vorne war und Tor gekriegt
habe. Doch, ich frage mich, was die Torhüter immer da vorne wollen. Du kannst mir das vielleicht erklären.
Absolute Kopfballstärke treibt uns da nach vorne. Das Timing für den Ball.
Ja, aber das sieht man, ne? Sehr gut getan.
Aber ich muss sagen, er hat es besser gemacht als ich. Ich habe es trotzdem noch versucht, hinterher zu sprinten. Aber das war in der 90. Minute und die Beine haben mich auch nicht mehr so richtig getragen. Also das
ist auch ein langer Sprint.
Ist ein sehr langer Weg, ja. Okay. Wir sind mehr so für die kurzen Entfernungen und das war also. Man sieht da ein bisschen blöd aus. Ja.
Also von da, egal.
So, wir hören nochmal Sebastian Kehl. Schauen Sie mal vor allen Dingen auf seinen Gesichtsausdruck, auf die Frage, wie das denn aussieht, wenn man Tabellenführer ist, ob man um den Titel mitspielt.
Nun ja, wir haben den 6. Spieltag, aber etwas Hoffnung können die Fans sicherlich haben. Es gibt einige Mannschaften, die hoffentlich auch noch weiter ranrücken, aber nun ja, jetzt haben die Bayern uns die Vorlage gegeben. Die haben wir heute genutzt, darüber sind wir sehr glücklich, aber viel zu früh, um jetzt den ganz großen Blick nach vorne zu werfen.
Hat doch Dauergrenzen gehabt, oder, Nadi? Du meinst schon recht, ist ja auch schön, dass es da weltweit sind, alles gut.
Ich glaube, da schwingt vor
allem. Kann man sich auch mal freuen, ne?
Absolut, ich glaube, da schwingt vor allem auch mit, dass er einfach weiß, was da für ein Potenzial ist. Das ist ein super Erlebnis. Die kommen jetzt zum x-ten Mal zurück. Du hast irgendwann, kriegst so eine Mannschaft ja auch fast das Gefühl der Unschlagbarkeit, selbst gegen starke Gegner, gegen sehr starke Gegner, dann haben die ein Riesenpotenzial. Das war gestern großartig. Diese ganzen 18, 19, 20-Jährigen, die da rumrennen, 5, 6...
Was haben die gesungen?
Fußballwaffe der DFB.
Ich weiß nicht. Hier ist doch gar keiner vom DFB.
So was habe ich bei Monopoly gebraucht. Da hätte ich es. Hier. Naja.
So, gut.
Gut, was los in der Sendung, ne?
Ja.
Weiter geht's.
Wenn es wenigstens echtes Geld gewesen wäre, hätten Sie noch was Gutes gemacht. Das war's schon.
Dinge gibt's, ne? Die gibt's gar nicht, oder? Was passiert jetzt mit dem?
Du hast auch schon viel erlebt, ich weiß. Ich habe auch noch nicht alles erlebt. Klären wir. Wir machen mal kurz einen Spot und dann reden wir wieder über Fußball. So, Dortmund ist also Tabellenführer. Das liegt auch daran, dass die Bayern verloren haben in Berlin. Letzte Woche haben ja schon viele Experten gesagt, die Bayern werden auf jeden Fall wieder Meister. Doch jetzt sind sie nicht mehr Tabellenführer. Und siehe da auch, Niko Kovac kann verlieren.
Kein Durchmarsch für den FC Bayern. Das Unentschieden gegen Augsburg mochte man noch als Schönheitsfehler werten. Die Niederlage in Berlin ist schon etwas mehr als nur ein kleiner Betriebsunfall.
Jetzt haben wir mal verloren, das hat uns keiner zugetraut, aber man sieht, wie das eben in der Liga ist. Wenn man Fehler macht, dann werden sie auch bestraft.
Kovac muss seine erste Mini-Krise bewältigen. Mit Mini-Krise lassen sich die Auftritte von Jerome Boateng nicht mehr umschreiben. Der Weltmeister leistet sich gegen die Hertha 18 Fehlpässe und verursacht auch den letztlich spielentscheidenden Elfmeter.
Wo er glaubt, dass er den Ball spielen kann, sonst wäre er da nicht hingegangen und er erwischt den Ball halt leider nicht. Ne?
Boateng spielt zurzeit nicht wie ein Weltmeister. Krisenherd Nummer 2, die schlechte Torausbeute. Bayern schießt in Berlin zwar 24 Mal aufs Tor, aber eben kein einziges Mal ins Tor. Mangelnde Effizienz ist ein Problem, das der Rekordmeister seit Monaten nicht abstellen kann.
Wir müssen dann auch mal aufs Tor schießen. Ja, noch häufiger und nicht noch versuchen, nochmal den Nebenmann und nochmal den Nebenmann im 16er dort alle noch auszufummeln und dann ins Tor zu schießen. Daran werden wir arbeiten.
Fazit vor dem nächsten Champions-League-Spiel. Fahrlässige Chancenverwertung vorne und hinten ein kriselnder Weltmeister. Kovac hat mehr Baustellen, als ihm lieb sein können.
Stefan, sind es wirklich so viele Baustellen?
Also ich glaube, ganz entscheidend eben war in dem Interview, was Nico gegeben hat, dass sie zu viel klein-klein spielen, den Ball eigentlich ins Tor tragen wollen. Ich glaube, das ist die größte Baustelle. Ansonsten, sie kreieren Chancen, sie haben Riesenmöglichkeiten. Sie haben, ich glaube, 24 Torabschlüsse gehabt.
Da kamen aber auch nur 4 aufs Tor.
Ja.
Das ist so ein bisschen
das Versuchen, den Ball ins
Tor
tragen
wollen. Also haben sie aber geschossen. Dann haben sie ja geschossen. Ne?
Aber Baustellen, weiß ich nicht. Hier ist eine größere Baustelle, aber...
Das ist ein anderes Thema.
Haben wir ja abgesperrt jetzt die Baustelle.
Nein, aber wenn man jetzt sieht die letzten 2 Spiele, Augsburg und in Berlin nur einen Punkt geholt, das ist natürlich zu wenig für den FC Bayern. Aber ich wiederhole mich, das, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe, sie werden jetzt reagieren, ganz klar.
Ist Jerome Boateng eine Baustelle im Moment, oder?
Gut, man hat auch bei der WM schon gesehen, dass er halt nicht mehr im Moment der absolut schnellste ist, nicht der spritzigste ist. Da war er ja auch schon ein bisschen angeschlagen. Ne? Die Vorbereitung ist natürlich auch ein großer, schwerer Spieler. Der braucht auch mehr Zeit, um in die Saison zu kommen, um halt seine Topform zu finden. Das ist mit sicherlich nicht in seiner Idealform jetzt. Ja.
Schauen wir auf den Elfmeter vielleicht nochmal. Kai, muss man da hingehen? Ja, ne? Zum Ball muss man gehen, ne?
Ein bisschen übermotiviert, glaube ich, ne? Da in der
oder
Situation.
Den linken Fuß nehmen. Man sagt das immer so leicht.
Ja, ist ja ein klarer Elfmeter, ne? Und von daher ist es halt auch ein Fehler von ihm. Da kannst du halt nicht viel drüber reden oder kannst du nicht großartig anders sehen. Ich glaube, bei ihm hat man mittlerweile so ein bisschen den Eindruck, dass diese Extrembelastung bei Bayern, Dreifachbelastung plus Nationalelf, dass das natürlich brutal viel Kraft kostet und er da sehr drunter leidet und einfach nicht mehr in der Topform ist, in der er mal gewesen ist.
Aber ist ja nur das Sportliche? Also ich meine, ist nur die Belastung oder ist es vielleicht auch so den Eindruck, zwischen ihm und Bayern harmoniert es jetzt auch nicht mehr unbedingt so. Jetzt wollte er im Sommer weg, das hat nicht funktioniert. Also so.
Ich frage mich, wollte er wirklich weg?
Ja, oder vielleicht, warum gab es das Thema überhaupt? Also vielleicht wollte er gar nicht weg, aber hat gedacht, es ist besser, wenn ich vielleicht doch gehe, hat da nicht geklappt. Mhm. Aber er scheint sich da im Moment nicht so wohl zu fühlen. Und vielleicht fühlen sich die Bayern auch im Moment nicht so wohl mit ihm, das kann auch sein.
Na, ich glaube, gerade in dieser Szene sieht man eigentlich, dass er vielleicht im Kopf denkt, dass er hinkommt, ja, aber weil er normalerweise auch diese Fitness und diese Schnelligkeit, Spritzigkeit hat, aber die fehlt ihm halt jetzt am Saisonanfang. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass er da eigentlich von einer Sichtweise des Spiels denkt, das ist mein Ball, den nehme ich jetzt und grätsche ihn zur Seitenauslinie und er kommt halt den Tick zu spät. Ne?
Wobei, da muss er ja gar nicht grätschen.
Den kann er kann auch oben bleiben und kann den nach außen wegschießen.
Der Lazaro war es, glaube ich. Der hat ja gar keine Chance. Oder nee, wer war es? Kalou? Weiß nicht genau. Kalou, glaube ich, ja. Der kann ja mit dem Ball erstmal gar nichts abschließen. Ja. Er geht vom Tor weg. Der ist parallel zur Seitenauslinie. Guck mal hier, was soll der Kalou da machen? Gar nichts.
Er macht es natürlich sehr geschickt. Er stellt das linke Ball noch raus. Und muss nur stellen, dann passiert nichts. Das ist ein Fehler.
Ich finde das mit der Reaktionsschnelligkeit, weiß nicht, haben wir das zweite Tor auch noch? Da siehst du das viel eher, dass der vorher hat Jerome Boateng sowas in seiner Weltklasse-Manier antizipiert, wie ein Gegner läuft, ohne dass der Ball schon da war, wusste er, wo der hingeht. Und jetzt reagiert er erst, nachdem der den Ball hat, also bei dem 2-0. Ist die Frage,
es ist
ja nichts Schlimmes, wenn jemand mal den Status von Weltklasse verliert. Ich würde jetzt im Moment sagen, Jerome Boateng ist keine Weltklasse, im Moment.
Ja, aber die Phase jederzeit wiederkommen.
Die Phase hat, glaube ich, jeder Spieler. Kann jederzeit wiederkommen, aber im Moment scheint er andere Dinge zu haben.
Aber er hat ja gesagt, er bemängelt die Rückendeckung des Vereins. Spielt das da eine Rolle?
Also, als Spieler, was für eine Rückendeckung brauchst du? Die vom Trainer. Und die hat er, weil sonst würde er nicht spielen. Dann wäre auf der Bank oder auf der Tribüne, ganz einfach. Zu sagen, ich brauche die Rückendeckung vom Karl-Heinz Rummenigge, vom Uli Hoeneß, das ist ja wichtig, ist das, was der Trainer ihm sagt nach dem Spiel. Und ich glaube, Boateng hatte gestern einfach oder am Freitag, Entschuldigung, einfach mal einen schlechten Tag und ein schlechtes Spiel. Er ist nicht auf dem Niveau, wo er mal war, keine Frage, dafür muss er jetzt hart arbeiten, aber ihn jetzt abzustempeln und mein Gott, also das, was er da gemacht hat im Strafraum, das ist mir auch passiert. Das ist ihm jetzt auch passiert. Aber jetzt zu sagen, ey Boateng, was ist mit ihm los? Das ist so einfach.
Gut, aber als dir das damals passiert ist, dann stand er am nächsten Tag auch in der Kritik drin. Effenberg im Moment nicht in der Form, hat da von hinten gegrätscht, wo es überhaupt nicht sein musste. Mehr wird ja hier auch nicht gesagt, dass er im Moment nicht in seiner Verfassung ist.
Stefan hatte die Medien im Griff.
Bei Boateng geht es ja ein bisschen weg vom Sportlichen. Ne?
Ja. Also, genau.
Und das kann natürlich nicht sein. Also er muss sich jetzt fokussieren wirklich nur auf den Fußball und er ist ein enorm wichtiger Mann aufgrund seiner Erfahrung. Er muss arbeiten, um an seiner 100% zu kommen. Wenn er sie hat, ist er für mich absolut gesetzt, überhaupt keine Frage. Viel schlimmer, wenn ich das Spiel sehe, ist eigentlich die Trikotfarbe der Bayern. Das ist nicht wirklich schön.
Nicht so richtig erkennen, finde ich. Ne? Das ist das Mint oder
was? Ja, sowas hast du im Urlaub an, finde ich, aber nicht auf dem Fußballplatz.
Interessant, was du im Urlaub so trägst. Ich Martin, auch, du wolltest das 2-0 schnell sehen.
Wollen wir es kriegen?
Ja,
nehmen wir es gerne.
Kriegen wir natürlich auf jeden Fall noch hin.
Wobei ich da auch bei Stefan bin, das ist ja kein reines Boateng-Thema. Sieht man übrigens jetzt auch bei dem 2-0, das ist ein Zusammenspiel mit David Alaba. Hier kommen beide weit nach draußen. So, jetzt erstmal alles vor und dann geht es gleich ganz schnell. Und
dann attackieren sie aber nicht so richtig.
Genau.
Das ist so ein bisschen.
So, und jetzt geht es so schnell. Alaba läuft hinterher. Erstmal die falsche Zuordnung, dann kommt von draußen jetzt Süle rückt jetzt ein und jetzt laufen sie zweit auf den Mann drauf. Und der lässt den Lazaro einfach laufen. Wenn der ist im Rückwärtsgehen, Boateng, Lazaro kommt mit Vollsprint nach vorne, den kann er gar nicht halten. Und das meine ich mit dem Antizipieren. So, hier ist er noch beim Mann, jetzt lässt er ihn weg und jetzt läuft er ihm im Rücken, da weiß er normal,
aber
stellt er
den. Na gut, normal, bis dahin stimmt ja alles, aber der läuft ja vor ihm weg, ne? Der läuft ja noch nicht mal im Rücken.
Also du musst ja auch mal auf Duda achten, der dann den Pass macht mit diesem Außenriss so kurz drüber und wie viel Raum der dann auch in der Mitte hat, in den Strafraum rein, um den kümmert sich keiner. Und das ist natürlich auch fahrlässig, wenn man weiß, was er gerade für eine Phase hat.
Ja, und wenn du nach draußen rückst als Innenverteidiger, dann verlässt du dich schon drauf, dass in deinem Rücken gedeckt wird und auch die Räume zugestellt werden. Also hier zu sagen, auch das ist Boateng schuld.
Nee.
Okay.
So krass.
Hast du nicht gesagt?
Nein, habe ich nicht gesagt. Gut, gesagt, wir gucken uns das 2-0 an. Nee, habe ich nicht gesagt. Nein, nein.
Nein,
ich finde aber eine Sache kommt bei diesem ganzen Spiel ein bisschen zu kurz. Ich habe das am Freitagabend mit Bayern-Fans zusammen gesehen und die haben dann irgendwann so einen Hals gehabt. Da habe ich gesagt, Moment mal, Hertha gewinnt dieses Spiel. Hertha war richtig geil. Das muss man auch mal akzeptieren, auch wenn man FC Bayern-Fan ist.
Ja. Ja, also erzähl uns das gleich nochmal in Ruhe. Ja. Wir sprechen gleich weiter über die Bayern, über den Patzer in Stuttgart. Und sie haben natürlich auch die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück dabei. Hallo von Adel und Bent, live aus dem Wildenhotel am Münchner Flughafen beim Check 24. Doppelpass. Die Bayern verlieren also Freitag zum ersten Mal in Berlin mit 0-2. Unglückliches Spiel von Jerome Boateng. Jochen, wie baut man so einen Spieler wieder auf?
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so groß machen würde insgesamt. Jerome hat, glaube ich, genug Erfahrung, um zu wissen, wie er mit solchen Situationen auch umgeht. Und ich glaube, um Bayern und um ihn braucht man sich, auch wenn es jetzt gerade nach der berühmten Mini-Krise aussieht, muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Stefan, wie schießen die Bayern wieder mehr Tore?
Ja, das wird schon kommen. Also,
gut, ja.
Ja, also die Qualität ist ja da überhaupt keine Frage.
Das auch nur eine Frage.
Muss einmal ja, ne? Klick machen. Und das ist ja der Punkt, wenn wir auf den Boateng draufgehen, das habe ich dir eben auch gerade gesagt, die müssen natürlich auch mal vorne anfangen, die Offensiven die Dinger reinzumachen. Ne? Das ist aber dann auch Quäntchen Glück, das gehört dann auch dazu.
Ja, wobei aber jetzt auch, ich fand in den, und da würde ich das Hertha-Spiel jetzt gar nicht so losgelöst sehen, vielleicht mit dem Augsburg-Spiel zusammen auch, mir fällt schon auf, dass die Mannschaften mutiger werden gegen Bayern. Auch Augsburg hat extrem früh angegriffen, Hertha hat das jetzt extrem gut gemacht, da ist gestern Arjen Robben bei Bayern abgemeldet worden von einem ganz frischen U21-Spieler, Arne Meyer, von einem kommenden U21-Nationalspieler Mittelstädt. Robben hat keinen einzigen Ball bei Lewandowski an den Mann gebracht. Wenn sich dieser Mut, Bayern so zu bespielen, jetzt durchsetzt, ich glaube, dann werden sie in der Liga schon deutlich mehr Probleme kriegen als in den letzten Jahren. Ich glaube schon, das waren gute Beispiele, wie es gegen Bayern gehen kann.
Gott sei Dank werden die Mannschaften wieder mutiger. Das war phasenweise mal gar nicht zu ertragen, dass die alle so ehrfürchtig dann immer in diese Begegnung gegangen sind. Du musst halt mutig spielen. Klar kannst du dann auch mal verlieren, kannst auch mal vielleicht hoch verlieren, aber wie willst du die denn sonst schlagen, wenn nicht mit Mut?
Haben wir auch die Lehren gezogen? Vielleicht aus der letzten Saison, wie man die Bayern knacken kann. Ich glaube, Haldada hat gesagt, ja, gerade über die linke Seite,
ja, eine ganze Menge. Es wirkt so, ne? Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt durch den Trainerwechsel beim FC Bayern und dadurch, dass du in der Sommerpause keine großen Transfers gemacht hast, du hast dir keine Konkurrenz reingeholt, niemanden, der das intern so ein bisschen belebt. Da fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Überraschungsmomente. Ne? Du weißt jetzt eigentlich, wie du Bayern spielen kannst. Von Niko Kovac kommt in der Form auch noch nicht so viel taktische Finesse, dass du sagen kannst, hey, das ist neu. Ich glaube, dass er da ein bisschen mutiger sein wird, dass er eigentlich einen guten Start hingelegt hat, jetzt mit Augsburg, mit Hertha, zwei Spiele hatte, die als leichte Rückschläge zu werten sind, um jetzt halt die nächsten Schritte zu machen in der Champions League, in der Bundesliga. Und dann muss sich was einfallen lassen, weil du kannst jetzt aktuell, auf dem Transfermarkt nicht mehr zuschlagen, bist an Robben und Ribéry gebunden, die werden auch nicht jünger, das ist ähnlich wie bei Boateng und dadurch bist du ein bisschen leichter ausrechenbar, das ist so. Ja. Nichtsdestotrotz wirst du am Ende wahrscheinlich trotzdem wieder mit 10-12 Punkten Vorsprung deutscher Meister werden und kannst dann in der nächsten Sommerpause irgendwann mal losschlägen.
Kai, es sei denn, frage ich Jochen, weiß Christian Streich schon, wie er die Bayern schlagen muss?
Nee, ich glaube, er beschäftigt sich intensiv mit dem Spiel heute Abend in Augsburg. Wir haben da genug angeschlagen, da wird er basteln müssen. Die Aufgabe ist groß genug. Herr
Bayern. Ich werfe mal 3 Euro für ihn ein, komm.
Warum? Weil er gesagt hat, ich schaue nur von Spiel zu Spiel, oder was meint, oder was war der Eindruck?
Das war der fein umgangene Satz, wir gucken von Spiel zu Spiel. Genau.
Rotation ist noch ein großes Thema.
Aber hast ja
Kovac hat 6-mal rotiert, Bodo. Bist du eigentlich ein Freund davon?
Ich glaube, dass es im modernen Fußball gar nicht mehr anders geht, jetzt mit den vielen Spielen, die auf die Mannschaften zukommen. Und man sieht es ja immer, dass die Mannschaften, die im Europapokal mit dabei sind, extrem leiden. Ne? Ich meine, mein Ex-Club FC Köln, letztes Jahr in die UEFA, in die Europa League gekommen mit einem fantastischen Jahr. Und das haben sie dann wieder ganz bitteres Lehrgeld gegeben, mit sogar mit Abstieg. Und das geht ja eigentlich allen deutschen Clubs, sei es in der Europa League oder auch in der Champions League, mit großer Ausnahme der Bayern, die halt diesen Kader haben, um diese vielen Wechsel durchführen zu können, um halt auch mal Spieler pausieren lassen zu können. Wir haben es gerade gehört, Ribéry, Robben, die brauchen einfach ihre Pausen. Die können nicht alle drei Tage 90 Minuten Topleistungen bringen. Das ist unmöglich.
Wir haben gerade die Aufstellung schon gesehen gegen Augsburg. Schauen wir vielleicht nochmal drauf. Beim 1:1. Also Goretzka links war schon eine Überraschung für mich. Weiß nicht, Stefan, wie du das empfunden hast.
Ja, nicht gut. Nein, weil das natürlich ein kreativer Spieler ist. Der gehört ins Zentrum des Spiels oder zumindest offensiv. Das war mit Sicherheit kein guter Schachzug, ganz klar.
Hat man gedacht, Augsburg schlagen wir auch so?
Bitte?
Hat man vielleicht gedacht, Augsburg schlagen wir so zu Hause?
Ja, das denkt man denn schon. Ja, zu Hause, Augsburg, klarer
Favorit. Oktoberfest sowieso.
Ja, genau, fast unschlagbar. Aber ich muss sagen, auch wenn du viele gute Leute, Weltklasse-Leute auf der Bank hast, wie der FC Bayern, bin ich kein Freund von einer großen Rotation. Also ja. Rotation okay, aber dann nur punktuell. Und es gibt Phasen in einer Saison und da befinden sie sich jetzt gerade, wo ich sage, jetzt musst du das Rotieren einstellen für die nächsten Spiele und mit deiner ersten
Wir Mannschaft. Sind ja auch erst am Anfang der Saison.
Ja, im Prinzip, also ne? Deswegen verstehe ich auch keine Rotation. Also die kannst du irgendwann mal dann, wenn du Richtung Weihnachten gehst, einführen, wenn die von den Länderspielen wiederkommen, reisen und so weiter, denn dann habe ich dafür Verständnis. Aber die Situation bei Bayern München gibt es jetzt gerade nicht her, zu sagen, ich rotiere, nehme 5, 6, 7 Spieler raus und bringe 7 andere. Das ist meine Meinung.
Ja. Glaubst du, dass sie diese uralte Regel, ein angeschlagener FC Bayern ist doppelt gefährlich, dass das auch jetzt immer noch gilt?
Ja.
Dass Ajax, also sie können zu Hause bleiben, oder was meinst du?
Nein, ja, Champions League ist schon ein hohes Niveau. Also da, die müssen überhaupt nicht zu Hause bleiben.
Das hieße ja, das wäre reine Kopfsache. Das
ganze ich würde Thema. Jetzt sagen, dass ich glaube, Gladbach ist der nächste Gegner in der Bundesliga hier in München. Ich will nicht sagen, dass sie mir schon leid tun, aber die werden jetzt, wenn du die Bayern reizt, werden sie antworten.
Ja, nochmal, also ist das eine reine Kopfsache?
Für wen?
Bei den Bayern? Dass die nur im Kopf ihr Relais umlegen
müssen? Nein, sie müssen mal einen Schlag vor dem Bug bekommen, dass sie sagen, hey, warte mal, wir müssen mehr investieren, das werden sie jetzt tun und dann werden sie kommen. Also man kann ja auch nicht sagen, ich habe die Spielweise, die Philosophie der Bayern durchschaut und genau so muss man spielen. In der Situation 1-1 aufgrund des Potenzials, der Qualität, die sie haben, kannst du sie nicht stoppen. Nur sie müssen die abrufen. Und ich glaube, dass so eine Niederlage wie gegen Berlin genau das Ding ist, zu sagen, hey Leute, mit 80% wird das nicht funktionieren. Das haben sie gegen Augsburg gedacht. Oder 90%, nur das reicht nicht. Und jetzt wissen sie, wir müssen an die Grenze gehen. Und wenn wir da hingehen, sind wir nicht zu schlagen. Und das passiert nur, wenn du eine Niederlage so wie gegen Berlin einsteckst.
Warum bist du ein Freund der Rotation oder ihr?
Ja, ist das also, euch? Wir sind ein Standort, der hat jetzt nicht die allzu großen Möglichkeiten, sozusagen von Spiel zu Spiel große Rotationen durchzuführen. Wir spielen jetzt auch nicht allzu oft im europäischen Wettbewerb.
Nee, aber jetzt ist eine englische Woche, das meine ich ja. Ne?
Ja, also wir werden auch ein bisschen umstellen heute Abend, aber eher verletzungsbedingt müssen wir ein paar Änderungen vornehmen. Ich kann nur für unseren Standort sprechen, da ist es nicht ganz so einfach, 5, 6, 7 Jungs rauszunehmen und gleichwertig zu ersetzen. Von dem her ist eine eigene Geschichte bei uns.
Gut, also weniger Rotation. Ruth, du machst weiter, bitte.
Die Frage der Woche auf, wird das Titelrennen denn endlich wieder spannend? Sie haben auch schon die Einblendung gesehen in unserem Live-Voting. Das ist sehr ausgeglichen zwischen Ja und Nein. Und das spiegelt auch so ein bisschen das Bild, das sich auf Social Media findet, wieder. Moritz sagt zum Beispiel, ja, Dortmund wird unter Favre sicherlich wieder schöneren und erfolgreicheren Fußball spielen. Aber ob sie das dann eben auch konstant zeigen können, da sind die Bayern dem Rest der Liga dann immer noch voraus. Oder man denkt, ja, jetzt wartet doch mal ab. Das ist generell eine Meinung, die vorrangig herrscht, denn es ist wirklich so, dass man sagt, das ist doch jetzt erstmal eine Momentaufnahme. Letztes Jahr, wissen wir ja, gab es das Bayern-Erwachen und auch hier heißt es, spannender wird es vielleicht, aber dann feiern die Bayern die Meisterschaft eben nicht im März, sondern erst Anfang April. Wobei Heiko sagt, ja, ich denke, die Meisterschaft wird spannend, denn der BVB hat in dieser Saison endlich begriffen, sich an die spielerische Leichtigkeit von 1 zu erinnern. Das also ein paar Auszüge aus dem Netz. Und jetzt kommen Sie dran, liebe Zuschauer, am Dopafon.
Also ich finde es klasse, dass das da oben spannend wird oder beziehungsweise auch bleibt, weil der FC Bayern absolut nicht allmächtig ist. Ich finde es super, dass endlich andere mal mitziehen und Bayern einmal ein bisschen die Lederhosen auszogen
wird. FC Bayern München wird deutscher Meister. Diese eine Niederlage wird nichts daran ändern. Die werden auch mit deutlichem Vorsprung deutscher Meister. Es gibt keine Mannschaft in der Liga, der die stoppen kann.
Wenn Bayern München mal verliert, ist auch kein Beinbruch, ist sowieso die beste Mannschaft. Man kann nur hoffen, dass Dortmund dranbleibt, dass das etwas spannend wird.
Auf jeden Fall wird es dieses Jahr enger für Bayern, da die anderen offensichtlich den Respekt ablegen.
Ich denke, dass das Titelrennen durchaus wieder spannend werden kann, da sämtliche Mannschaften außer am FC Bayern sich verstärkt und verjüngt haben und deshalb durchaus die Chance besteht, dass es da oben eine ernsthafte Konkurrenz gibt.
Toni, war alles dabei, ne? Alle Einschätzungen.
War alles dabei.
Wir haben jetzt den sechsten Spieltag, haben wir ja gerade gesagt.
Ja, einmal das, einmal das. Und ich frage mich, wer soll denn das sein, der die da gefährden könnte, außer Borussia Dortmund? Also Hertha wird sich da oben vermutlich nicht halten. Bremen wird da oben vermutlich auch nicht so bleiben. Schalke ist ganz unten im Moment. Die haben sie mit sich selbst zu kämpfen. Leverkusen hat mit sich selbst zu kämpfen. Gladbach ist vielleicht noch nicht so weit. Überragender Kader, wie ich finde. Aber die sind noch nicht so weit, um da auch mit eine Rolle zu spielen. Also es kann ja eigentlich nur Dortmund sein. Leipzig nicht, Hoffenheim nicht. Also wer soll
das
sein
außer Dortmund? Wenn man die Tabelle so anschaut, sieht das doch wunderbar erstmal aus, ne? Oder? Punktemäßig, ja. So wie man sich's wünscht. Immer so weiter, jeden Spieltag weiter, dass es immer so schön eng bleibt bis zum Saisonende. Aber ich meine, ich habe zwar vorhin für die Dortmunder gesprochen und das wäre auch schön für die Liga und für das Ganze. Es ist nur schwer zu glauben. Ne? Es ist schwer zu glauben, dass die Bayern tatsächlich mit diesem Potenzial, was sie haben, das am Ende nicht doch abrufen und dass die Dortmunder verletzungsfrei durchkommen mit ihren Jungen, mit diesem jungen Elan, den bis zum Ende durchziehen können. Es wäre super, es wäre sehr schön. Und es ist sehr früh, das stimmt.
Das geht ja auch alles so schnell. Vor ein paar Tagen haben wir noch gesagt, vermutlich werden die Bayern kein einziges Spiel in der Liga verlieren. Und jetzt haben sie mal nur einen Punkt geholt aus zwei Spielen. Und es ist schon die Rede von einem Krisenherd und von Riesenbaustellen. Ja, läuft nicht alles gut.
Nee, Riesenbaustellen haben wir nicht gesagt. Nee,
ja. Aber Krisenherd, glaube ich, ist gefallen. Genau. Aber es ist jetzt auch nicht die große Bayern-Krise, die auf einen zukommt. Und ich finde das, was du auch gesagt hast, Stefan, eben... Wenn etwas gefährlich ist, dann das, wenn die Bayern sagen, wir ärgern uns gerade ein bisschen und wir versuchen jetzt mal ein bisschen anzugreifen, weil denen kann man das glauben. Also die schaffen das.
Also der Trainer hat sich auf jeden Fall geärgert, das hat er zumindest gesagt. Geärgert hat sich auch gestern jemand in Stuttgart. Ne? VfB gewinnt zwar das erste Saisonspiel, aber alle reden eigentlich nur über das kurioseste Eigentor der Bundesliga-Historie.
So sehen Sieger aus. Strahlend, ja, aber Fix und Foxy total runter mit den Nerven. Und das vor allem wegen Ron-Robert Zieler und seinem Eigentor für die Ewigkeit.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Borna sich so schnell entscheidet, den Ball ans Glück zu schmeißen, auch Richtung Tor. Und war dementsprechend überrascht, wie man sehen kann.
Zieler hatte sich eine Komplettauszeit genommen, körperlich und geistig. Als er endlich aufschaute, war es längst zu spät. Andererseits hätte der Tormann den Ball nicht berührt. Es hätte nur Eckball für Bremen gegeben.
Die Regel ist mir bewusst, aber jetzt, du hast es jetzt nicht permanent, weil wie oft passiert sowas?
Eben nie. Bis gestern. Und obwohl dieses irre Ding für den Spielausgang unbedeutend war, dieses Tor geht in die Geschichte ein.
Bodo war ja schon am Anfang der Sendung glücklich, ne, dass wir seinen Lapsus nicht gezeigt haben, obwohl das damals
entfällt. Ja gut, aber der ist ja neben das Tor gegangen, ne? Deshalb habt ihr ihn wahrscheinlich erst gar nicht rausgeholt. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, also der gibt ja ein deutliches Zeichen seinem Mitspieler, dass er nicht anspielbar ist. Er steht da zwar so ein bisschen alibimäßig, um halt auch einen Spieler des Gegners zu sich zu ziehen und somit halt die Räume ein bisschen größer zu machen für den Einwurf. Aber in dem Moment, wo er da seine Stutzen hochzieht, ist das ja eigentlich ein deutliches Signal, wirf mich gar nicht erst an. Mitspieler hat gar nicht erst geguckt, ne? Der wollte eigentlich nach vorne werfen, genau. Dreht sich blitzschnell um, hat das also alles gar nicht mitgekriegt. Und klar, jetzt fragen wir mal hier in die Runde, wer weiß, dass wenn der Ball ins Tor gegangen wäre, ohne dass der Torwart berührt, dass das nur Eckball gewesen wäre? Mal die Arme hoch.
Ja, ja, heute wissen es alle.
Ja, gut, aber es sind die wenigsten. Ne? Und in der Phase dann als Torwart so abgebrüht zu sein, ich meine, die erste Situation, habe ich gestern, glaube ich, eine Erklärung von ihm gehört, natürlich will man den Ball kontrollieren und normal weiterspielen, ne? Und nicht da jetzt irgendein Überding bringen. Hat er nicht geschafft, ne? Hat halt schlecht, also, weil er halt zu spät
es dran ist halt war. Auch mit technischer seinen, Fehler, das darf man schon mal sagen.
Technischer, ein Stockfehler, würde man sagen.
Ja, aber das sind ja zwei Zehntel, guckt er hoch. Und wenn er den Ball 38 cm vorm Fuß sieht, denkt er bestimmt nicht, Moment mal, Regel 15 DFB, ja. Regelheft, ich darf nicht dran gehen, lass mal das Füßchen weg. Ist ja Quatsch. Die Ursache ist der Sosa mit dem Einwurf, der irritiert hier die Bremer, indem er zeigt, er wirft nach vorne, damit die sich anders orientieren, dann wirft er zurück. So in der Ziele, also beide Jungs haben gleich Schuld.
Muss ein Torwart nicht immer bereit sein, Martin?
Na gut, aber der kann ja nicht mit runtergelassenen Stutzen da. Also ich meine,
naja gut, ich meine, aber man ist ja schon. Also ich sagte das mal jetzt nochmal aus Torwartsituation. Man geht ja extra raus, um halt einen Gegenspieler zu sich zu ziehen, ja, damit die Räume halt für den Einwurf nach vorne hin halt besser werden. Und es ist ja sowieso nicht die Ideallösung, sage ich mal, der Pass zurück, ja, in der Situation, wo du als Torwart alleine stehst. Also deutliches Signal des Torwarts.
Aber die Torhüter sollen doch heutzutage mitspielen, oder nicht?
Ja gut, das ist schon richtig.
Und immer anspielbar sein.
Das ist richtig. Ja. Aber in der Situation...
Er schreit auch
Stuttgart,
noch.
Hier. Stuttgart liegt... aber als er den Ball schon weggeworfen hat,
da war er schon... Ja, ein bisschen spät, das stimmt.
Also. Normalerweise hast du ja auch einen Blickkontakt zu dem Spieler, richtig, den du anwirfst. Also das ist ja egal, ob du in der Kreisklasse, Kreisliga oder in der Bundesliga spielst. Normalerweise hast du ja irgendwo mal einen Blickkontakt, um zu gucken...
Außer in der Offensive, wo du vielleicht einmal nach links
guckst. Ist der jetzt bereit? Ja. Ja, und das war, also ich,
ja, aber das sollte doch ein Trick sein. Ich gucke extra nicht dahin. Und werf dann dahin, verstehst du?
Wenn Stuttgart sowas trainiert als Trick das in der Situation, nein, dann wäre das sehr, sehr verwunderlich. Ich finde, Zieler sieht natürlich schlecht aus, weil er derjenige ist, der dieses Tor kassiert. Aber das Tor gehört nicht ihm allein. Und wie fühlt es sich denn an, wenn man eine Bundesliga-Geschichte schreibt mit kuriosen Toren eigentlich?
Keine Ahnung, aber wir hören mal, was Ron-Robert Zieler gestern gesagt hat, nochmal ausführlich.
Ja, in dem Moment denkt man ja nicht nach, was wäre, wenn ich den Ball einfach durchlasse. Also, wer hat es eine Ecke gegeben für Werder Bremen? In dem Moment versucht man ja irgendwie, den Ball dann noch zu kontrollieren. Ich habe es in einem Augenwinkel gesehen, dass der Ball dann kommt. Dann habe ich noch versucht, irgendwie den Ball anzunehmen. Aber es war halt eine kuriose Szene. Dann geht der halt rein.
Jochen, kannst du dich an was Vergleichbares erinnern?
Nee, also... Also das ist schon maximal kurios, mal die Zusammensetzung, sind ja beide beteiligt, aber ich glaube auch ganz gut für Stuttgart, das Spiel dann noch gewinnen zu können, wenn du aus der Situation, wie sie auch sind, tabellarisch, wegen so einer Aktion dann Punkte liegen lässt, ist es schon richtig bitter und doppelt bitter auch für beide Beteiligten, von dem her, ja, hat ja ein ganz gutes Ende genommen.
Zumal Zieler ja auch sehr gutes Spiel gemacht hat. Er hat vorher überragende Szenen gehabt, gut gehalten, ja, seine Mannschaft im Spiel gehalten. Das wäre bitter gewesen, ja.
Schauen wir noch das Regelwerk uns an. Regel? Martin, was hast du gesagt? 15, Paragraph 15, ne?
Paragraph 15, ja, genau. Guck mal hier, Regel 15.
So, lies mal vor.
Aus einem Einwurf kann nicht direkt ein Tor erzielt werden. Wenn der Ball ins Tor geht, wird auf Abstoß entschieden. Wenn der Ball ins Tor der einwerfenden Mannschaft geht, so wie hier gesehen, wird auf Eckstoß entschieden. Glaubst du, unsere Zuschauer können nicht lesen, aber warum soll ich das hier vorlesen?
Ich wollte mir mal eine Pause gönnen. Wie hast du das gemerkt?
Ich kann mir vorstellen, dass der Zieler komplett sauer auf den DFB ist und Sonntagmorgen mit ein paar Freunden irgendeine Live-Sendung stürmt.
Genau.
Ja, okay, habe ich verstanden, aber wir wollen das jetzt auch nicht zu sehr ins Ausdehnen und ins Lächerliche ziehen. Wie lange braucht man, um sowas zu verarbeiten?
Ja, mit dem Sieg geht es natürlich viel leichter. Ne? Du hast die drei Punkte eingefahren und das ist ja ausgesprochen. Die haben sich ja direkt nach dem Spiel auch, konnten beide drüber lachen in dem Moment. Und ich glaube, das Thema ist jetzt gegessen. Ja. Mhm. Also das wird bei ihm. Er hat ein gutes Spiel gemacht und das war wichtig für den VfB auch in der Situation. Ja. Und das Thema kann er jetzt direkt abhaken.
Okay, gibt bestimmt auch eine Menge Reaktionen, Ruth, im Netz von den Fans.
Natürlich. Das geht natürlich wieder in alle Richtungen, was sich Ron-Robert Zieler da anhören muss, aber das vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern. Roman sagt, ich glaube, Zieler hat Karius, also Loris Karius, der Pechvogel vom FC Liverpool damals. Katrin sagt aber, natürlich war die Ballannahme von Zieler ungeschickt, aber das Ding geht mindestens zu 50% auf Sosas Kappe, der doch sehen muss, dass Zieler eben noch nicht bereit ist, weil er sich ja noch die Stutzen hochzieht. Und
Das ist natürlich jetzt ein sehr origineller Tweet von den Kollegen von FUMS. Gucken Sie mal, die schreiben nämlich, das Eigentor von Zieler war wie unser Mathe-Abi, mit nix gerechnet, völlig falscher Winkel, wegbleiben wäre besser gewesen, für die anderen ein Witz, am Ende gerade so 3 Punkte. Das ist wirklich sehr originell, liebe Kollegen. Und was ich noch unterhaltsam finde, der Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat dieses Tor gar nicht gesehen. Er hat danach gesagt, oh Mann, da schreibt man Bundesliga-Geschichte und ich habe gar nicht hingeguckt. Er hat sich nämlich in dem Moment weggedreht. Nachzulesen auf sport1.de.
So, eine Stimme haben wir noch. Die Davi hat sich auch zu der Aktion nach dem Spiel geäußert.
Man wartet irgendwie drauf, dass der Schiri jetzt abweicht oder so. Aber ich denke, die Bremer haben es selber nicht glauben können. Aber im Endeffekt können wir uns bei Ron bedanken, weil davor haben wir geschlafen, haben gebettelt um einen Ausgleich und danach waren wir wieder da. Und Ron hat uns so auf den Arsch gerettet, von daher ist dem auch das sofort verziehen.
Also große Erleichterung, ne, wenn man noch gewinnt. Alles nochmal gut gegangen. Wir erinnern uns, wer hat damals gemacht? Uwe Reiners, ne? Kannst du dich noch daran erinnern?
Reiners der Einwurf, Pfaff, ja. Genau, Jean-Marie Pfaff.
Das war auch Werder. War nur kein Eigentor, es war.
Das war auch Werder damals, ne?
Das war
auch Werder.
Was wolltest du uns damit sagen?
Ja, das kommt aus Bremen. Ich weiß, dass man das ja jahrzehntelang trainiert und alle 30 Jahre klappt das mal.
Aber der hatte keinen Einwurftrainer wie Kloppo jetzt in Liverpool, ne? Die haben da immer.
Der konnte
einfach so
gut. Der musste den auch immer den Deich hochwerfen, von daher war der das geübt.
Aber es war das erste Spiel von Pfaff, glaube ich, ne? Also, jetzt bei Zieler sagen sie jetzt alle, der rettet uns sonst. Großartige Leistung.
Weltkarriere
das,
gemacht.
Diesen Vorschuss konnte Pfaff ja damals nicht geben, erstmal.
Dann kümmern wir uns gleich um Jochen Seyer und sein SC Freiburg. Christian Streich ist nach seiner kurzen Verletzungspause, sage ich mal so, wieder an Bord. Wir sehen nochmal den Jubel nach dem Sieg gegen Schalke. Seitdem geht es bergauf, das Geheimnis vom SC Freiburg. Gleich bei uns. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Der VfB Stuttgart mit dem ersten Sieg. Ron-Robert Zieler war ein bisschen geknickt, hat sich aber doch gefreut, dass es dann für 3 Punkte gereicht hat. Es gab aber noch einen Spieler auf Stuttgarter Seite, der hat bittere Tränen vergossen. Michael Reschke tröstet ihn. Gonzales, eigentlich schöne Bilder, dass er getröstet wird, meine ich zumindest.
Ja,
wir zeigen mal den Grund dafür. Ne?
Auch für den Manager, dass er da runtergeht,
die Mannschaft
und das Gefühl dafür hat.
Das ist
nach den vergebenen 3 Chancen, die er da hatte, wirklich teilweise glasklar.
Ist ja gut gegangen.
Aber das
wir schauen mal auf die Chance.
Das spricht aber vor allem für die Mannschaft,
finde ich auch so. Ja.
Und für den ganzen Verein. Daran siehst du mal, was ein unfassbarer Druck da drauf ist auf dem Kessel. Ja, das ist ein junger Kerl, der kurz vor Schluss diesen endlich Moment schaffen kann, endlich da sie diesen Deckel drauf zu machen mit dem 3-1 und dann dreimal so scheitert, der war fix und fertig. Und dass das gut gegangen ist, also da dankt er, glaube ich, 10-mal dem lieben Gott. Aber das sagt alles über Stuttgart. Diese Szene, dass so ein Spieler Trost braucht, obwohl sie gewonnen haben, klare Aussage.
Obwohl der Torwart auch wieder gut gehalten hat.
Sehr gut, am ersten, sagen. Ja, sehr, sehr gut gehalten. Wollte also. Ich gerade sagen, unheimlich lange gewartet, obwohl er ihn schon auf die falsche Seite mit rübergenommen hat, der Spieler Gonzales. Aber er hat dann unheimlich lange dann doch noch gewartet, das Bein draußen gelassen, gut gemacht. Ja.
Das 1-0 für den VfB. Da hat man schon gedacht, so, jetzt fahren Sie das auch vielleicht sicher nach Hause. Also hier erstmal.
Also das
Ballverlust, ne?
Das Besondere ist,
Stefan, ja, oder Martin?
Das Besondere ist, dass die Davi diese Nummer macht. Dem wurde ja, der kam ja mit Castro, das war ja so eigentlich eine neue kreative Schaltzentrale zum VfB, der jetzt wochenlang hinterhergelaufen ist. Und dass der einen solchen, Stefan, du wirst mir recht geben, Zuckerpass, einen kurzen Blick und dann, besser geht's nicht in den Laufweg, oder?
Ja, Weltklasse. Also das musst du alles erkennen. Dann brauchst du natürlich deinen Mitspieler, der dann auch das Tempo
schnell hat. Schnell ist er, ne? Ja.
Aber das war mega. Also die Vorbereitung war eigentlich fast mehr wert als das Tor selber.
Und ich glaube, da geht in Sachen Spielgestaltung, Spielkultur beim VfB jetzt auch ein Riesenknopf auf. Castro macht dann noch das entscheidende zweite Tor. Ja. Ausgerechnet diese, ja, trotzdem. Das waren die beiden Jungs, auf denen so viel, mit denen so viel verbunden war beim VfB und die bisher überhaupt nicht in den Tritt kamen. Ich glaube, das sorgt.
Das war ja eine Kontersituation, ne? Bei Spielkultur, da stelle ich mir dann schon vor, wenn da 3, 4, 5 Stationen waren. Hier war ein Ballverlust und dann wurde schnell nach vorne gespielt. Toll gemacht, super Pass.
Aber das doch genauso. Guck mal, du spielst auch, 3 gegen 5. Muss auch erstmal so zu Ende spielen. Also da ist schon ein bisschen was da mit den Jungs hier und kann der Anfang zu was Gutem gewesen sein, obwohl Bremen besser war, muss man auch sagen.
Ja, fairerweise müssen wir erwähnen. Aber auch hier wieder ein langer Ball, einfach eigentlich ein Klärungsschlag, ne, der den Angriff einleitet. Aber der Abschluss ist natürlich super. Genau das, was man auch von ihm, von Castro hier erwartet als Neuzugang. Das sind halt die Spieler, die müssen einfach dann auch mal ankommen in dem Verein und dann ihre Leistung abrufen, weshalb sie auch geholt worden sind. Das passt manchmal und manchmal nicht und das dauert auch manchmal ein bisschen. Ne?
Also vor der Saison muss man ja auch sagen, wenn man sich mal so ein bisschen umgehört hat und es dann die Frage aufkam, wer könnte denn so ein bisschen die Außenseiterrolle spielen und oben mit reinrutschen, haben ganz viele auch Stuttgart genannt, weil die insgesamt, glaube ich, einen guten Eindruck machen, so ganz von der Vereinsführung einfach und die finanziellen Möglichkeiten, die sie inzwischen auch haben, sind höher eingeschätzt worden. Bis jetzt noch nicht so gut funktioniert, aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass die sich berappeln und wieder ein bisschen klettern.
Aber da ist ja natürlich ein ganz anderer Spielstil mittlerweile drin. Die haben in der Rückrunde, sind sie ja zweitbeste gewesen hinter den Bayern. Die haben sich hinten reingestellt, auf Konter gespielt, eine Rieseneffizienz gehabt in der letzten Saison. Das war überragend. Das ist weg. Die anderen denken jetzt, okay, lass die mal kommen. Und mit der Spielgestaltung hat der VfB bisher ein großes Problem gehabt. Also die werden mit Sicherheit nicht mehr auf diesen Dampfer da kommen von der letzten
Saison. Bisschen hochklettern,
meine ich. Aber wir wollen Werder jetzt nicht außen vor lassen. Ne? Die haben 60 Minuten in Unterzahl gespielt, hatten mehr Spielanteile in der zweiten Halbzeit. Ne? Also es war dann auch hinten raus ein bisschen glücklich.
Aber nochmal zurück zu Stuttgart. Also man darf nicht vergessen, die haben, ich glaube, 36 Millionen investiert. Vor der Saison. Dementsprechend gehen die Erwartungen natürlich nach oben, ist doch logisch. Und sie haben viel Kreativität dazu gewonnen. Und von daher, und das war der Auslöser dafür, dass man gesagt hat, Stuttgart hat das Potenzial, vielleicht sogar Richtung Europa zu gehen.
Für Sie war es einfach wichtig, gestern diesen Negativ-Anfang mal abzufangen, ja, neu zu starten, durchzuatmen jetzt. Und man sieht es ja auch am Anfang des Spiels, welcher Druck da lastet. Ne? Der Druck ganz unten, wenn du gegen den Abstieg spielst und da unten drin hängst, ist auch ein ganz anderer, als wenn du oben spielst, um die Meisterschaft. Ne? Da hast du einen positiven Antrieb. Aber unten, da bist du schon, das konnte man bei den gestern sehen, bei Stuttgart sehen, bei Schalke auch sehen, ja, die unheimlich schwer ins Spiel gekommen sind, ja, die unheimlich nervös begonnen haben. Also da die Belastung ist einfach eine
ganz andere. Bei euch war es auch so im Prinzip, ne? Ersten drei Spiele, null Punkte.
Zumindest in den ersten beiden Spielen haben wir uns schwer, also fußballisch waren wir gut, fand ich, ja, haben aber nicht gepunktet, hatten so viele Torchancen wie noch nie, glaube ich, auch wenn man einen Blick aufs letzte Jahr richtet. Von dem her, aber klar, am Ende haben wir dann gegen Stuttgart im Wilden hin und her den ersten Punkt geholt, 3-3 gespielt, ja, und danach dann ja, sehr erfolgreich gespielt.
So, da müssen wir den Bremer jetzt mal fragen.
Werder war gestern besser, ne?
Nee, pass mal auf. Erstmal die gelbe Karte von Velkovic.
Sehen wir die Szene?
Sind fast identische Szenen, ne? Wenn wir das gleich mal gucken. Also hier.
Ja, ist auch ein bisschen.
Lässt sich ein bisschen übertölpeln, dann reißt er ihn um.
Ist halt komplett unnötig, da an der Außenlinie
so vorzugehen. Eigene Schuld erstmal, ne? Hat er eigentlich den Ball sicher.
Gepennt, ne?
Dann, ja, oder? Hat den Ball eigentlich sicher und verliert den dann doch. Und dann weiß er sich nicht anders zu helfen, als da mit so einem Greifer über die Schulter. Also sind wir uns einig, gelbe Karte,
absolut
in Ordnung, oder?
Toni? Ja. Also ich meine, er fällt natürlich auch ein bisschen leicht. Aber ist jetzt nicht so, dass der Velkovic daran gezerrt hat. Aber so ist es ja heutzutage.
Dass man leicht fällt oder dass man zerrt?
Hin und wieder mal, ja. Zu leicht, manchmal, für meinen Geschmack.
Also, dann kommt. Also verliert er wieder die
Innenbahn. Wenig später.
Ähnliche Situation, greift wieder über die Schulter und vollkommen zu Recht die zweite gelbe Karte. Also, da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Du hast halt gemerkt, dass er mit Didavi da komplett überfordert war in der ganzen Situation, ne?
Aber auch da wieder, guck nochmal auf. Stefan, guck auch nochmal hin.
Er muss einfach die Hand wegnehmen.
Was soll das? Nee, natürlich muss er das nicht machen, das weiß er auch selber. Aber du weißt natürlich auch, wenn du gelbe Karte hast und du sagst natürlich immer, geht auf den drauf. Er ist vorbelastet, sucht den Zweikampf genau gegen
ihn. Da kam er permanent rein. Der war überragend in Form, hat gestern gut
gespielt. Und in dieser Situation, klar sagt man, lass ihn laufen. Dann geht er bei den Strafraum rein. Also, und
Die gelbe war eine gelbe, die gelb-rote auch korrekt, also überhaupt keine Frage. Muss er daraus lernen?
Trotzdem ist Werder dann in der Situation gestern in der Lage, mit 10 Mann noch das Spiel über weite Strecken sogar zu bestimmen, die bessere Mannschaft zu sein. Du hast unter der Woche Hertha sehr eindrucksvoll geschlagen. Wir haben am Freitagabend gesehen, dass Hertha jetzt auch eigentlich eine durchaus gute Truppe ist.
Ist sehr gut
in dem Moment, wo sie gegen die Bayern gewonnen haben. Das, was da in Bremen passiert mit dem Trainer Kohfeldt, mit Spielern wie Kruse, Hanek, auch mit romantischen Momenten wie Pizarro beispielsweise, dann blickst du da eigentlich auf eine Mannschaft, die am Ende der Saison, glaube ich, schon unter den Top 4 oder Top 5 landen wird.
Was? Also 4 oder 5? 4 oder 5 halte ich für ein bisschen zu hoch.
Aber jetzt hast du dich aber weit aus dem Fenster gelehnt.
Ich
habe mich gerade noch gebremst, ich wollte eigentlich noch höher gehen.
1-2.
Ja, was ich schon gut fand, was mir gut gefallen hat von Kohfeldt auch gestern, dann 2 Stürmer einzuwechseln in Unterzahl. Also ja. Mit Hanek und Pizarro. Volles Risiko zu gehen?
Absolut. Also da ist eine Truppe, die also an sich glaubt. An sich, ne? Genau, und ja. Auch mit dem Trainer im Verbund dann eine Mannschaft, die wirklich als Einheit agiert, was du in der Form nicht so oft hast. Ich glaube, wenn wir gleich über Freiburg sprechen, da bist du bei Christian Streich in einem ähnlichen Gebilde. Also zwischen Trainer und Mannschaft stimmt es einfach. Und wenn du der Mannschaft immer, den einzelnen Spielern immer wieder das Selbstvertrauen gibst, dann kannst du so etwas da rauskitzeln. Und der Weg von Werder wird sicherlich sehr positiv verlaufen in dieser Saison. Du hast nur die Liga und den Pokal und dann, so glaube ich, in der Saison danach dann auch das internationale Geschäft.
Aber wie kam das wieder raus? So ein halbes
sehr, sehr Jahr, gerne. Ne? Ja, die Sendung gucken. Heute bietet ja durchaus Anlass,
wenn du mal vierter, was wenn du Vierter, Fünfter sagst. Martin, und für den VfB, wie für viele Mannschaften, jetzt geht die Saison erst richtig los?
Ich bin beim VfB extrem zurückhaltend. Dafür war das zu schwach in den ersten Spielen. Wir haben inklusive Pokal in 5 von 6 Spielen keine Tore geschossen, haben sehr viel liegen lassen, waren auch gestern einfach nur eine glücklichere Mannschaft. Da ist eine Menge Potenzial da. Ich bin mir bei der Personalie, bei dieser ewigen Unruheherd Stuttgart mittelfristig wollen wir unter die ersten 6. Taifun Korkut, der mit diesem riesigen Missmut empfangen wurde, da ging es jetzt schon wieder los. Ich bin mir bei diesem Gesamtgebilde in der Landeshauptstadt eures Bundeslandes da nicht ganz so sicher, ob das, also auf keinen Fall wie Bremen, auf gar keinen Fall. Also wenn der VfB 14. wird am Ende, dann können die 3 Kreuz machen. Alles gut.
Schön, dass ihr euch alle festlegt heute schon am 6. Spieltag. Wer wo landet, Stefan, ne? Hat gesagt Bayern 1, Meister, du 4, ja. 5, 14. So, bin gespannt, was Jochen gleich sagt, wo sie landen wollen. Nach nur einem Spot kümmern wir uns um den SC Freiburg. So, beim SC Freiburg ist manches eine Nummer kleiner als anderswo in der Bundesliga. Zum Beispiel das Stadion, das wirtschaftliche Umfeld und so weiter und so fort. Aber manches auch viel größer. Kreativität und Zusammenhalt zum Beispiel. Und dann gibt es dort einen echten Riesen, den Trainer. So schaut's aus.
Streich ist zurück und der Erfolg auch. Seit der letzte aktive Vulkan der Bundesliga wieder regelmäßig auf der Trainerbank explodiert, sammelt der Sportclub auch Punkte. 3 Spiele mit Streich 7 Punkte, 2 Spiele ohne Streich 0 Punkte. Das waren dann sozusagen Streichergebnisse.
So ein Scheiß.
So schaut's aus. Was ist das Geheimnis des Streicheffekts? Es heißt doch immer, der Trainer kann auf der Bank sowieso nichts mehr bewirken. Das mag bei 17 von 18 Bundesliga-Trainern so sein, aber nicht bei Streich. Dieser Radikal-Charismatiker steckt sein Team an. Und wenn er fehlt, weil er Rücken hat, dann fehlt einfach der Turbo. Ist doch klar, wenn der Papst nicht auf dem Balkon steht, geht in Rom auch keiner zum Beichten. Doch wenn Streich steil geht, rennt jeder Spieler für ihn durchs Feuer.
Ich hab keinen Bock, mich selber zu loben.
So schaut's aus. Mal ehrlich, eigentlich dürfte Freiburg gar nicht in der Bundesliga sein. Keine Kohle, keine Top-Sponsoren, keine Stars. Mit dem Freiburger Budget würden sich viele Zweitligisten schwer tun. Trotzdem kickt der Sportclub seit 1993 fast 20 Spielzeiten erstklassig. Warum? Top-Jugendarbeit, super Scouting, sehr kreative Transfers. Fast schwäbisch, billig kaufe, teuer verkaufe. Dazu familiäre, menschliche und trotzdem hochprofessionelle Abläufe im Führungsgremium. Seier und Streich arbeiten seit 2003 zusammen. Da muss der Seier 16 gewesen sein. So schaut's aus.
Der Star ist und bleibt der Trainer. Und Streich ist ein Menschenfänger. Ein Beispiel, Petersen wollte früher nicht mal wissen, wo Freiburg liegt. Nachdem er aber mit Streich telefoniert hatte, war klar, selbst wenn Freiburg auf dem Mond liegt, da muss ich hin. Heute ist Petersen Nationalspieler. Sonst noch Fragen zu Streich?
Ich bin Fußballtrainer, wie zufälligerweise sitze jetzt hier.
Und hält nebenbei Freiburg in der Liga, außer er hat mal wieder Rücken. So schaut's aus.
Jochen, mit einem kleinen Schmunzeln, glaube ich, ist wirklich angekommen. Erstmal, wie geht's ihm denn überhaupt so?
Mit dem, ja, man hat gesehen in den letzten Spielen, er ist zurück, er ist auch wieder...
Auch wieder voll belastbar.
Begleitet die Mannschaft wie immer sehr emotional, schüttet sich aus und von dem her ist für uns natürlich wichtig, dass er wieder an der Seitenlinie steht.
Wenn du ihn charakterisieren müsstest, was ist das Besondere an ihm? Ich meine, der Sympathiefaktor ist ja unglaublich hoch, ne, überall, finde ich.
Ich glaube, es ist schwer, das in ein, zwei Worte zu fassen. Ich glaube, das, was ich vorher mit Kapitänswahl gemeint habe, ich glaube, das ist auch ein Teilbereich, der ihn total auszeichnet, dieses eben nicht der alleinige Vortänzer zu sein, dass alles sich immer auf ihn fokussiert, sondern er bindet die Co-Trainer sehr intensiv ein, jeder hat seine Teilbereiche, jeder fühlt sich dann natürlich auch einen Bereich, wo er sich selber auch entwickeln kann, wo er eine Wertschätzung erfährt. Schon auch so ein sehr demokratischer Trainer in den Prozessen, solange sozusagen die Freiheit, die man ihnen gibt, den Spielern, dann auch nicht ausgenutzt wird, und das ist ja Teil unseres Deals, Clemens Hartmann und meinen, dass wir die Mannschaft auch so zusammenstellen, solche Transfers tätigen, die mit unserer Arbeitsweise, auch mit seiner Arbeitsweise dementsprechend gut umgehen können. Mhm. Und dann, ja, fügt sich zusammen und dann können wir auch eine gute Rolle in der Bundesliga spielen.
Wie weit gehen die Freiheiten, die die Spieler sich erlauben dürfen?
Nein, wir haben eine ganz klare Ordnung sozusagen, ja. Aber ich sag mal, das, was ich gemeint habe, wir sind davon abhängig, dass wir Spieler weiterentwickeln, dass wir Spieler besser machen. Es gibt jetzt nicht allzu viele Standorte, wo die Entwicklungen so sind wie bei uns, und davon leben wir. Und eine gute Entwicklung kann nur mit einhergehen, wenn die Spieler eigenverantwortlich auch den Weg gehen. Aber natürlich ist es so, dass wir auch der ganze Trainerstab total im Detail arbeiten, höchst akribisch sich mit Kleinigkeiten immer wieder beschäftigen und so die Spieler eben besser machen. Und ich glaube auch, dass wir ein Umfeld haben, wo man sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Also weniger Shishi, mehr Inhalt bei uns, und mediale Begleitung ist etwas ruhiger als an anderen Standorten. Und ich glaube auch insgesamt so die Begleitung der Fans, der Zuschauer im Stadion, die wissen sehr wohl, welche Möglichkeiten wir haben und was wir aus den Möglichkeiten machen. Und auch in schwierigen Situationen, ja, werden keine Schnellschüsse gemacht von außen. Von dem her ist es nicht der allerschlechteste Standort für Spieler.
Das funktioniert ja auch wunderbar, kann man ehrlich sagen. Handyverbot in der Kabine?
Ja, total. Ich glaube, dass wir auch einer der wenigen Vereine sind, da gibt es keine Bilder aus der Kabine. Bundesliga ist so gläsern. Kabine ist bei uns absolutes No-Go. Okay. Und der letzte Schutzraum, den wir haben, alles andere ist gläsern und offen. Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die wir ja wirklich sehr, sehr achten. Anders kannst du auch nicht erfolgreich arbeiten.
Kai, du warst, ja, wann war es? Letzte Woche? Vorletzte Woche? Unten? Wir haben es eben gehört, die Geschichte mit Nils Petersen.
Ja, ich hätte
der
das
nicht gesagt hat, nö, Freiburg.
Hatte das Vergnügen, ein sehr langes Gespräch führen zu dürfen mit Nils Petersen, mit einem sehr, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Spieler, mit einem sehr klugen Kopf, der in einem Podcast, also in einem Gespräch, welches nachzuhören ist, hat er gesagt, dass er damals eigentlich gar keine Lust hatte, nach Freiburg zu wechseln, als er hörte, er soll Christian Streich anrufen, und sich dann gedacht hat, okay, du bist jemand, der andere Menschen, die was erreicht haben, respektiert. Aus Respekt, also rufst du Christian Streich auch an. Und danach hat er festgestellt, ich wechsle jetzt sofort nach Freiburg, weil er in diesem Gespräch gesagt bekommen hat, was ihn in Freiburg erwartet, wie Freiburg arbeitet, und vor allen Dingen auch den Eindruck hatte, dass Christian Streich jemand ist, mit dem man wirklich arbeiten kann. Er hat ihn dann in diesem Podcast-Gespräch bezeichnet als Vatertypen, bei dem man sich auch mal auskotzen kann. Also was für einen Trainer, glaube ich, ein unglaubliches Lob ist, in der heutigen Bundesliga, in diesem Business Bundesliga noch so charakterisiert zu werden von einem Spieler. Und es gab eine Geschichte, die er erzählte, das war in der letzten Saison, am letzten Spieltag gegen Augsburg, Abstiegskampf. Nils Petersen sagte, der Druck war brutal hoch, und dann geht die Kabinentür auf, Christian Streich kommt rein und sagt, so Leute, wir haben überhaupt keinen Druck. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die müssen aus ihrem Land flüchten, die müssen übers Mittelmeer in Booten mit ihren Kindern, die haben Druck. Das, was wir haben, ist kein Druck, das sind Luxusprobleme, Und dementsprechend sagte Nils Petersen, korrigieren Sie mich gerne, dass einfach dieser Druck dann ein Stück weit abgefallen ist und dass es ihm bewusst wurde, dass er in einer Luxuswelt lebt und dieses Spiel gegen Augsburg zwar eine besondere Situation ist, eine Herausforderung ist, aber eine sportliche, die er auf seine Art und Weise, also Christian Streich auf seine Art und Weise mit der Mannschaft dann erfolgreich gelöst hat. Und ich glaube, Freiburg wird immer so ein bisschen belächelt in der Bundesliga. Man sagt dann immer so, ja, ach, und dann gibt's noch Freiburg. Medial ist es auch jetzt nicht dieses Riesenaufkommen. Also es gibt kaum Boulevardblätter, die dort irgendwo groß berichten. Es ist sehr, sehr ruhig und man kann den Freiburgern eigentlich nur raten, genauso weiterzumachen, wie sie es bisher gemacht haben, nämlich auf Ruhe, auf Kontinuität zu setzen und immer wieder zu sagen, wir machen unser Ding, wir ziehen das durch. Und wenn man dann sieht, dass Herr Seier und Herr Streich schon seit gefühlt seit Jahrzehnten ja schon zusammenarbeiten.
Als er 16 war, hat er angefangen, hast du gerade gehört.
Ja, ja, ich finde, man sollte an der Stelle wirklich sagen, dass das allen aller Ehren wert ist, was Freiburg da macht.
Wie überzeugt ihr denn, sowohl du als auch der Trainer, Spieler nach Freiburg zu kommen?
Ja, ich glaube schon mit der Art und Weise der Entwicklung, die bei uns mit einhergehen kann. Natürlich geht's für uns darum, die richtigen Spieler rauszupicken mit sagen wir, Charaktereigenschaften, die wir unbedingt brauchen. Wir brauchen Jungs, die sozial intelligent sind.
Aber das dauert doch ein bisschen, oder?
Zum Charakter eines Spielers,
ja?
Ja, aber das ist ja die Arbeit in meinen Transfers und das sind ja keine Prozesse, die eigentlich über das ganze Jahr auch laufen. Kontaktaufnahme, Anbahnung, Gespräche möglichst zu durchleuchten und dann auch ja, in Gesprächen einfach auch da ganz offen und ehrlich miteinander umzugehen, zu sagen, wer wir sind, wie wir arbeiten. Und ich habe mich schon auch zu öfteren mal gefragt in Gesprächen, ob wir dem Spieler überhaupt signalisiert haben, dass wir ihn unbedingt wollen, weil es bei uns auch oft darum geht, was er noch nicht kann, wo er besser werden kann. Und das ist eher unser Ansatz. Wir sagen jetzt nicht, du fällst vom Himmel, wir wollen nicht unbedingt und um dich bauen wir die Mannschaft rum, sondern ich glaube eher das Gegenteil. Und Spieler, die es verstehen und wirklich besser werden wollen, Informationen aufnehmen können, vor allem verarbeiten können, das ist das entscheidende Kriterium bei einer Entwicklung, ja, die haben wir dann öfters dann auch, muss man sagen, überzeugt, zu uns zu kommen.
Mhm. Ist ja auch hoch anerkannt eigentlich, also ja. Bundesweit hoch anerkannt. Absolut. Also es ist einfach... Einfach ein sympathischer Verein, grundsätzlich. Also die Philosophie, die ihr habt, wie ihr die Sachen rangeht. Also wenn man sich so umhört in ganz Deutschland, glaube ich, vielleicht bei euch in der Region gibt es denn hier und da eine Rivalität, aber sonst sagen doch alle, ja, Freiburg, sympathisch.
Ganz genau. Also ich glaube auch nicht, dass Freiburg belächelt wird, Kai, wie du das gerade so gesagt hast. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass ganz hoher Respekt vor Freiburg, vor der Arbeit, vor zwei Jahrzehnten Bundesliga ohne abzusteigen da gezollt wird. Ist ja auch bekannt für seine gute Jugendarbeit und für das ganze Konzept. Also ich würde auch, vom Eindruck her, habe ich hier den Eindruck, dass da sehr viel Respekt Freiburg gegenüber
gibt. Ja, und für die Ruhe...
Ja, ist natürlich ein Plus, ne?
Ja, und auch für die Ruhe, die bei euch herrscht, wenn es mal sportlich eng wird. Also das hat man nicht den Eindruck, da wird alles dann über den Haufen geworfen. Ihr geht auch mal runter in die zweite Liga mit dem Trainer und dann steigt er wieder hoch. So, das können 16, 17 andere Mannschaften in der Liga nicht, das könnt ihr, aber macht ihr gut.
Ja, und stört das manchmal?
Kein Selbstzweck. Ja. Weil wenn wir überzeugt wären, die Brandrede von mir oder von Clemens würde helfen oder wenn man Dinge verändern muss, hätte man eine bessere Ausgangssituation, müssen selbstverständlich wir auch das in der Verantwortung oder würden wir es machen müssen. Aber wir sind eben immer überzeugt gewesen, dass es inhaltlich der beste Weg ist, auf diesem Weg auch weiterzugehen. Solange die Qualität der Arbeitsweise, Energie da ist, ist natürlich das wöchentliche Spielergebnis für uns nicht an allererster Stelle, sondern es geht immer darum, einen Schritt zurückzugehen und so ein bisschen, auch wenn es schwierig ist in der Bundesliga, so eine mittelfristige Perspektive im Auge zu haben. Ja, deswegen ist es kein Selbstzweck und ist bei uns auch kein Streichelzoo. Und in der Bundesliga ist natürlich auch bei uns ein knallhartes Geschäft in dem Bereich und wir sind nach innen maximal ehrgeizig, das ist ja keine Frage. Aber ich sag mal, die Gesamteinordnung unserer Situation, auch der Konkurrenzsituation, ich glaube, die können wir ganz gut machen, aber vor allem auch unser komplettes Umfeld. Ich glaub,
das stört es dich manchmal, dass es so bewertet wird, so nach dem Motto, ach, die haben es ja einfacher da unten, ist ruhig und... Da ist nie Theater.
Ich finde, nee. Also ich bin froh, dass es so ist. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Das ist ja kein Geschenk, was einem in den Schoß fällt, sondern das ist ja auch intern eine Ausrichtung.
Endlich kommen wir wieder zum Einsatz.
Sag
da muss man auch viel für tun. Ja. Wir haben wirklich auch mit Finke angefangen, eine sehr klare Idee, wie der Standort entwickelt werden kann, wie wir in Freiburg weiterhin auch nachhaltig Bundesliga spielen können. Und auf diesem Weg sind wir und den gehen wir auch mit aller Konsequenz. Wenn es auch Anpassungen gibt, Stadion haben wir vor einer Pause mal gesprochen, diese Schritte, ja, die wir auch gehen müssen, die alternativlos sind, auch wenn sie wehtun, weil wir uns im aktuellen Standort total wohlfühlen, eine ganz besondere Stimmung herrscht, weil hier ein ganz, ganz, ganz besonderer Standort auch ist, weil es mal der letzte Rock'n'Roll-Verein, muss man sagen, wo der Platz nicht ganz so lang ist, wie eigentlich sein müsste, ein bisschen Gefälle drin ist, Zuschauer nah dran sind, also sehr emotional und das hat uns in den letzten Jahren immer geholfen und hilft uns sicher dieses
Jahr auch. Das glaube ich sofort, weil keine Gastmannschaft spielt gerne in Freiburg, kenne ich keine, oder? Ich weiß auch, der kleine, eckige Platz, der quadratische Platz. Haben wir.
Ja, und ja auch die Anfahrt. Das ist auch immer so, nicht in der Ecke, links hinten irgendwie. Es war immer schwer zu spielen in Freiburg,
oder?
Auch keine Frage, immer unangenehm, weil die haben mehr oder weniger nichts zu verlieren. Ich glaube, der Schlüssel bei Freiburg ist wirklich das Umfeld, ja, dass man hingeht und sagt, auch in, wenn mal 3-4 Spiele nicht gewonnen werden, dann gibt's keinen Aufschrei in Deutschland, sondern da wird ruhig weitergearbeitet, kein Problem, wir haben unser Ziel nicht abzusteigen und alles ist okay. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es auch relativ einfach, was heißt relativ einfach, aber einfach für euch eben auch die Spieler zu ziehen, die da den Druck eben nicht spüren, wie in Köln in der zweiten Liga oder Hamburg in der zweiten Liga oder bei anderen Bundesliga-Clubs. Ich glaube, das Arbeiten ist in Freiburg, glaube ich, richtig schön und kuschelig, aber, oder?
Da reden wir gleich drüber, über die, ne, Transferpolitik, Nachwuchsleistungs- und Zusammenarbeit zwischen Christian Streich und Jochen Seier. Und gestern der Pressekonferenz, Schalke übrigens mit dem ersten Sieg. Und hören Sie mal, was der Trainer aus Versehen gesagt hat.
Wir hatten gewisse Wechsel.
Entschuldigung. Was habt ihr?
Gewisse, was macht's in der Kabine? Gewisse Wechsel, wollte er sagen. Er hat was anderes gesagt. Das besprechen wir gleich alles bei uns. Vorher die Chance für Sie, wieder 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück dabei, bis gleich. Hi von Adel und Wendt, live aus dem Wildmittel am Münchner Flughafen. Bahncheck 24, Doppelpass. SC Freiburg muss heute Abend noch spielen, 18 Uhr in Augsburg. Die Zusammenarbeit mit Christian Streich. Beschreib uns die doch mal so ein bisschen.
Boah, ja,
wie oft telefoniert ihr, wie oft trefft ihr euch?
Na, wir sehen uns natürlich jeden Tag, muss man sagen. Also wir sind in der Konstellation, auch wir waren ja ähnlich in der ähnlichen Konstellation, auch mit Clemens Hartmann noch 10 Jahre im Nachwuchsleistungszentrum, wo er U19-Trainer war. Clemens sportlicher Leiter, schon Richtung Scouting dann auch tendiert. Ich als Leiter vom Leistungszentrum. Das ist natürlich eine sehr gewachsene Zusammenarbeit. Jeder kennt den anderen, sagen wir, in- und auswendig, kennt die Stärken, kennt die Schwächen. Und dann geht es darum, ich glaube, wir sind 3 unterschiedliche Typen auch, ja, dass wir möglichst viel abdecken und dann gemeinsam Dinge ausdiskutieren und dann hoffentlich gute Entscheidungen treffen.
Vor- und Nachteil?
Von?
Wenn man sich so lange kennt?
Ja, also ich glaube, es gibt mehr Vorteile in der Situation, dass es bei uns so dieses Friede, Freude, Eierkuchen oder vorher so ein nettes Umfeld. Also bei uns gibt es genug Spannung, Reibung. Christian arbeitet ja auch mit seinem Trainerstab immer am Limit, muss man auch sagen. Also von dem her, da gibt es keine Gefahr, dass wir uns da nur in den Armen liegen, aber dass so ein Grundvertrauen, so ein Fundament in dieser stürmischen See-Bundesliga, dass das natürlich hilft, um dann auch durch schwierige Phasen zu kommen, weil da entscheiden sich unsere Saisons. Also wenn wir Punkte holen, ist es alles gut, Haken dran, aber für uns geht es darum, aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen. Und das geht eben nur, wenn man, ich sag mal, auch ich in meiner Funktion, ich denke, jetzt mache ich mal ein bisschen die Tür auf, Trainer, Aufstellung und so, dass diese Dinge einfach kein Thema sind, weil wir es auch nicht so spüren, ja, sondern dass alles da wirklich sehr, sehr authentisch miteinander umgegangen wird und sehr ehrlich auch miteinander umgegangen wird.
Wo ist denn die wo ist denn die Grenze? Oder vielleicht auch der Trainer sagt so, Jochen, jetzt du nicht mehr.
Wie? Trainer sagt, du nicht mehr?
Also ja, ich möchte da, das entscheide ich jetzt. Oder wo sind die klaren Abgrenzungen?
Über die Aufstellung kann er natürlich entscheiden. Ich habe nochmal in seinem Arbeitsvertrag gelesen, das steht drin, ja, entscheidet er alleine. Nein, aber ansonsten geht es ja um eine gemeinschaftliche Ausrichtung. Ich glaube, wir kennen unseren Standort, wir kennen die Gegebenheiten, kennen die Situation. Natürlich würde ich auch gern größere Transfers machen und er hätte vielleicht auch gern noch bessere Spieler, obwohl ich schon finde, dass wir auch dieses Mal wieder eine richtig gute Qualität im Kader haben, eine wirklich Entwicklung leistungsfähige Mannschaft, auch breiter als im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn man bei uns arbeitet, weiß man, auf was man sich einlässt, und dann geht es eben diesen so einen Weg, der Schritt für Schritt dann auch gemacht werden muss. Du musst dir Dinge erarbeiten, das Geld, was wir ausgeben, müssen wir vorher einnehmen, und dann versuchen wir einfach uns Schritt für Schritt und ganz gesund und organisch zu entwickeln und zu wachsen, und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg, und neues Stadion ist ja auch ein großes Thema für uns.
Und sportlich dieses Jahr, was habt ihr euch vorgenommen?
Ja, auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig erscheint, für uns geht es im ersten Schritt natürlich um den Klassenerhalt, das ist die Basis für alles. Und wenn man die Liga anschaut, auch wie eng sie zusammengerückt ist, ich finde, es gibt keine Dreiteilung mehr. Es gibt einen Bereich von 4, 5 Mannschaften, die haben normalerweise nichts mit Abstieg zu tun. Und drunter sind 10, 12 Mannschaften, die alle mit in der Verlosung sind. Es wird deutlich enger. Ich glaube, da wäre es vermessen zu sagen, wir wollen besser sein als im letzten Jahr oder vor 2 Jahren, wo wir 7., jetzt müssen wir 6. werden. Also das kann nicht die Marschroute sein, und es wäre auch eine Fallhöhe, über die wir dann stolpern werden auf Strecke, sonst können wir auch nicht so arbeiten, wie wir arbeiten über all die Jahre.
Martin, nach außen hin ist das natürlich schlau, aber intern sagt man da nicht trotzdem mal, möchte man ein bisschen weiter oben wieder mitspielen?
Ich glaube,
ist euch ja schon mal gelungen.
Ja, also wenn man sagen darf,
viermal war der Europapokal, glaube ich.
Ich finde schon, dass wir sportlich jetzt nicht so schlecht abgeschnitten haben in den letzten Jahren, und dass es nach innen natürlich je nach Situation dann auch die zweite Wahrheit gibt, dass der Trainer maximal ehrgeizig ist, und wenn wir das Gefühl haben, wir haben eine gute Mannschaft, wie vor 2 Jahren, wo wir das Gefühl haben, wir können wirklich auch am guten Tag jeden Gegner schlagen, vielleicht bis auf Bayern, ja, dann wollen wir oben rein, das ist ja keine Frage, aber das kann nicht die grundsätzliche Ausgangssituation sein für unsere Arbeit.
Gibt es da denn intern dann eine Platzierung, die Sie anstreben, wo Sie sagen, Sie haben es eben schon angesprochen, zweite Wahrheit, nach außen wird dann vielleicht so ein bisschen geflunkert oder gesagt, so Mensch, erstmal den Nichtabstieg. Gibt es einen Platz, den Sie verfolgen, den Sie intern kommuniziert haben in der Mannschaft?
Ja, wir flunkern nicht nach außen. Ich sage, wir ordnen es einfach ganz vernünftig ein, eine vernünftige Klammer um unser Handeln, das ist schon das Entscheidende. Aber nach innen geht es um den Nichtabstieg. Also das ist schon die Titulierung, und dann davon werden wir dann weiter schauen, was passiert. Aber das ist ja die Aufgabe oder die schwere Aufgabe, die reicht, ja, muss man sagen, der Nichtabstieg in der Zusammensetzung oder generell in der Zusammensetzung der Liga und mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch mit den Standortvoraussetzungen, ist es schon auch ein nicht so unambitioniertes Ziel.
Ich finde auch Freiburg. Ich finde auch Freiburg macht das gerade mit den Neuzugängen außergewöhnlich, und sowas habe ich. Also ich begleite relativ viele Vereine, vor allem im Südwesten, 6 Stück an der Zahl. Aber das habe ich eigentlich selten erlebt, dass Freiburg immer so in den Zwischenbereichen Spieler rekrutiert. Vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen auf dem zweiten Bildungsweg, die schon mal irgendwie einen Karrierebruch hatten und dann da ranholen. Stefan hat es eben gesagt, dass es Vereine gibt, wo es natürlich völlig anders zugeht. In Köln, in Hamburg zum Beispiel. Zufälligerweise hat der SC Freiburg jetzt genau aus diesen beiden Vereinen Luca Waldschmidt vom HSV, Dominik Heinz vom 1. FC Köln geholt. Und wenn du dich mit diesen Jungs unterhältst, die glühen richtig. Die wissen ganz genau, die sehen das spricht sich in der Liga rum. Jeder Spieler, der nach Freiburg kommt, hat mit einer riesigen Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, sich deutlich zu verbessern, für sich dann selbst was zu tun und im Kollektiv großen Erfolg zu haben. Das hat sich rumgesprochen. Das ist ein ganz, ganz großer Erfolgsbaustein in Freiburg. Der beginnt praktisch mit den ersten Gesprächen. Und wenn du die Spieler hörst, die mal mit dem Trainer ein Gespräch hatten, die haben danach Gänsehaut. Die sagen, ich muss da einfach hin. Ja? Also Luca Waldschmidt kommt aus Hamburg nach Freiburg. Das ist erstmal, das ist eine andere Welt, komplett andere Welt. Und nach 2 Monaten sagt er, total geil. Also einen schöneren Arbeitsplatz kann man gar nicht haben. Dominik Heinz, genau dasselbe. Ein Malocher vor dem Herrn, ein Teamplayer vor dem Herrn. Der geht ganz bewusst nach Freiburg. Der hätte überall anders spielen oder bei vielen anderen Vereinen spielen können. Nee, der entscheidet sich wegen dieser ganzen Rahmenbedingungen für den SC Freiburg. Also dieses Kleine, das ist ein unschätzbarer Vorteil und in dem Fall ein riesen Qualitätsmerkmal.
Außerdem spielen sie natürlich auch. Ja. Ja. Als Otto Rehhagel immer alle möglichen Spieler zu sich hat holen können und auch mit dem gleichen Elan bei der Sache war und die auch dieses Gefühl hatten. Ne? Dieser Trainer steht vollkommen hinter uns. Ein ähnliches gewachsenes Umfeld, damals mit Willy Lemke als Manager, Otto Rehhagel als Trainer, als starker Trainer, wie es ja auch Streich in Freiburg ist. Das Umfeld war relativ ruhig. Ist natürlich auch dadurch begeben, dass keine Boulevardpresse direkt vor Ort ist, wie das in Hamburg, wie das in Köln, wie das in München der Fall ist oder auch in Frankfurt. Macht das Arbeiten natürlich in dem Moment ein bisschen
leichter, was das aber nicht schmälert, weil trotz allem muss man ja diesen ganzen Aufbau erstmal leisten, die Spieler heranführen, die Spieler aussuchen, dieses ganze Gebilde trotzdem so aufbauen. Ne? Aber es sind schon sehr viele Parallelen, finde ich.
Ich glaube, dass über allem so ein bisschen steht, dass du in Freiburg eine gewisse Identität hast, dass der Verein weiß, was er will. Also Werte auf der einen Seite und eine Vision auf der anderen Seite. Und wenn du eine klare Zielsetzung hast, wie du rüberkommen möchtest, worauf du achtest in der Arbeit, in der Jugendarbeit, dann entsteht irgendwann von innen heraus ein Gesamtgebilde, was natürlich mit dem HSV beispielsweise überhaupt nicht vergleichbar ist, ne? Weil wir da halt über Werte und die Vision sprechen in Freiburg, was du halt in Hamburg beispielsweise eigentlich heute noch nicht so wirklich hast. Und das ist etwas, was natürlich dann darauf basiert, dass du kluge Köpfe hast, die zusammenarbeiten, und das halt jetzt schon über Jahre. Und ich bin bei Bodo, wir sprechen mal wieder über Werder Bremen, ne? Über Werder Bremen der 80er, aber auch so ein bisschen über das, was da aktuell passiert. Das ist so ein bisschen ähnlich. Ne? Du hast einen ruhigen Manager mit Frank Baumann, du hast einen Trainer, der ein bisschen emotionaler ist, der die Mannschaft zu packen weiß. Und ähnlich ist es in Freiburg auch. Und solche Clubs brauchen wir eigentlich, glaube ich, viel mehr in der Bundesliga. Vielleicht entsteht in Berlin jetzt gerade was Ähnliches, wenn das alles gut läuft da mit Pardal da weiter. Dann hast du Vereine, die für etwas stehen und wo du halt auch weißt, okay, wenn A gegen B spielt, dann sind es die sympathischen Freiburger, die viel mit der Jugend arbeiten, gegen beispielsweise die bodenständigen Bremer, die clever eingekauft haben zuletzt.
Es wird trotzdem eine ganz interessante Sache sein, finde ich. Und das ist, finde ich, die größte Herausforderung, die der SC Freiburg in den letzten 25, 30 Jahren zu bewältigen hat. Der Umzug dann in 2 Jahren in ein neues Stadion. Dieses schöne, diese Trutzburg da hinten drin, fährst du diese enge Schwarzwaldstraße, wo du als Autofahrer sowieso gehasst bist. Da fährst du am besten im Fahrrad mit der Straßenbahn. Das ist alles so Ellenbogen da hinten. Das ist so dieses Mir Samir auf sympathisch. Jetzt muss ich aufpassen, was ich hier in München sage. Ja. Also jedenfalls diese badische Mentalität, das ist richtig so ein kleines gallisches Dorf da hinten. Das ist alles eng. Das ist, du stehst auf der Tribüne, siehst ein Schwarzwald, das hat was Romantisches, das ist richtig toll. So, und jetzt da hinten haben wir das Bild, ich weiß nicht, ob es schon eingeblendet war. Der Schwarzwald ist weit entfernt, du bist irgendwo auf der grünen Wiese, da kommt was Modernes. Wahrscheinlich muss man da auch mit Plastikgeld bezahlen, die Wurst kostet nicht 2 Münzen, sondern dann ändert sich das alles. Sowas hatten wir schon ein paar Mal. Bestes Beispiel, Mainz 05, die spielen heute in einer neuen Arena auf einer grünen Wiese von nur noch 19.000 Leute. Früher diese Rammelburg da, der Bruchweg ist weg. Alemannia Aachen, wahrscheinlich das Schlimmste von allen Beispielen. Komplett weggestürzt mit Umzug und so weiter. Die äußeren Bedingungen werden komplett andere.
Also du hast ein bisschen Angst,
dass es... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der
nicht funktioniert.
Romantisch sehr geprägte Freiburger Fußballfan, ob das 1:1 so zu transportieren ist, weil die Stimmung bei euch, die ist monsterwichtig.
Aber gibt auch andere Beispiele. Also wenn du zum Beispiel Mönchengladbach nimmst, so
geht es ja, aber das ist ein ganz anderer Standard. Die haben ja 100.000 Mitglieder, weiß ich.
Gut, wenn du es so siehst, schon. Aber die sind auch mit dem neuen Stadion, wo man drüber steigen kann, ob das jetzt besonders schön ist oder nicht, auf eine grüne Wiese gezogen und trotzdem pilgern die Leute dahin. Natürlich ist Gladbach nicht vergleichbar jetzt mit
Freiburg. Pure Tradition, X-Fahrer, deutscher Meister. Aber bei Freiburg bin ich echt mal gespannt, wie seht ihr das?
Ist das eine Gefahr?
Lass ihn doch mal antworten, bitte.
Wird nicht funktionieren. Kommerz und Romantik, das wird nicht funktionieren.
Ja. So, Jochen, jetzt. Gutes Beispiel.
Wir versuchen natürlich weiter in den Mittelweg zu gehen. Wir wissen um die Situation, dass es ein großer Schritt ist für uns, dass wir dem geliebten Schwarzwaldstadion, dass es natürlich ein Schritt ist, weil der Standort, wie es gerade ausgeführt wird, wirklich ein besonderer ist. Er ist aber auch auf Strecke alternativlos. Also man muss sich dann schon entscheiden, wo die Reise hingehen soll. Wir wollen natürlich versuchen, das Gute aus dem alten Standort mitzunehmen. Wir haben einen ganz breiten Dialog geführt mit allen Fangruppierungen, mit allen Partnern, auch mit der aktiven Fanszene, die uns da komplett unterstützt haben, weil sie auch wissen, okay, wir sind an der Weichenstellung und wir müssen halt schauen, wo wir hinwollen. Also wir haben so viele Nachteile auch, natürlich sportlich auch ein Vorteil, aber finanziell dann so deutliche Nachteile, die von Jahr zu Jahr größer werden und wir können nicht jedes Jahr fürs halbe Geld doppelt so gute Entscheidungen treffen wie andere Standorte. Es funktioniert schlichtweg nicht. Ich glaube, wir haben eine gute Nische gefunden für uns, auf der wollen wir weitergehen, aber der Schritt, der muss sein, weil wir auch mehr Erlöse erzielen müssen, um auch vielleicht so diese Fluktuation, Ausbildungsverein, Weiterbildungsverein, den Spieler auch vielleicht 1-2 Jahre länger halten zu können. Das muss ja der Weg sein. Ansonsten ist es natürlich schon ein Stück weit Sisyphus, was was wir betreiben in Freiburg, das haben wir sehr erfolgreich. Aber wir brauchen schon auch eine Perspektive, wo wir sehen, es kann weitergehen, es kann sich weiterentwickeln, dass es ein schwieriger Weg ist, ein steiniger Weg ist, ist keine Frage. Und dass auch gewisse Gefahren mit einhergehen, das ist auch klar. Aber wir versuchen schon eben das, was jetzt aufgeführt wird, es gibt kein Plastikgeld, es gibt noch die ehrliche Stadionwurst mit unterschiedlichen Anbietern. Ja, das sind schon Standortfaktoren bei uns auch. Wir haben nicht den General-Caterer, der wo überall die gleiche Wurst gibt, sondern wir müssen die ganzen Dinge, die sind nämlich entscheidend, dass die Kleinigkeiten,
die wollen wir auch beibehalten. Ne?
Und der Standort ist schon so, wenn man vom Bertholdsbrunnen in beide Richtungen schaut, ist von der Innenstadt natürlich nicht weiter weg. Es ist Richtung Autobahn orientiert, was glaube ich auch anfahrtmäßig, und du kennst es ja, bis man bei uns ist am Stadion von der Autobahn runter, dann brauchst du noch eine Stunde. So, das ist natürlich auch fast nicht zumutbar. Die Dinge werden besser werden, aber wir wissen schon, dass es eine große Herausforderung für uns ist.
Also, gut eingekauft hast du übrigens auch, ne? Wie man im Moment zumindest feststellen kann. Viel Glück heute Abend, viel Glück für alles weitere bei euch und
danke.
Unbekannterweise Grüße an den Trainer, wollte ich sagen. Ne? Also der macht uns genauso viel Spaß hier. So, und damit sind wir bei Schalke 04. Erster Sieg gestern, Ruth.
Ja, damit sind wir bei den Schalkern.
Bisschen gezittert, ne?
Bisschen gezittert. Ein Club, der eben deutlich andere Ziele hat als jetzt zum Beispiel der SC Freiburg. Die Schalke als Vizemeister wollen ja eigentlich ganz nach oben, aber das sieht ja momentan komplett anders aus. Jetzt haben sie ihren ersehnten ersten Bundesligasieg gefeiert und direkt gab es einen Lacher auf der Pressekonferenz. Hören Sie mal, was der Trainer Domenico Tedesco gesagt hat.
Deswegen mussten wir umstellen. Es hat gegen Ende dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir hatten gewisse Wechsel.
Entschuldigung. Was habt ihr?
Gewisse
was macht ihr in der Kabine?
Mund ein bisschen trocken.
Sehr gut. Übrigens, der Mann, der sich da so wegschmeißt, den man leider nicht in der Kamera sieht, das ist der Mainzer Trainer, Sandro Schwarz. Also der fand es richtig lustig. Ja, und die Schalker haben irgendwie alles in Bewegung gesetzt. Vor dem Spiel noch gab es eine unbekannte Person, die auf die Spieler- und Trainerbänke jeweils einen Glückssens gelegt hat. Ob es daran lag, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber in jedem Fall haben sie den historischen Negativrekord abgewendet und somit den ersten Saisonsieg geholt gegen Mainz.
Besondere Situation, besondere Maßnahmen, Toni, oder?
Ja, da hat jeder alles versucht und die abergläubische Kräfte dann auch versucht, mit ins Boot zu holen. Die haben alles versucht. Also Christian Heidel hat hinterher erzählt, dass er vom Schornsteinfeger, der ihn tags zuvor besucht hat, einen kleinen Schornsteinfeger-Figur, die hat er auch mitgenommen ins Stadion. Der Trainer hat erzählt, dass er einen Plüschlöwen, den man ihm beim Training zugesteckt hat, den hat er auch mitgenommen in die Kabine. Also die waren da alle... Ja, ich sag mal, du hast ja eben gesagt, ein bisschen gezittert. Also, die hatten Angst. Die hatten wirklich Angst, muss man sagen. Freiburg war nicht ganz unschuldig. Denn
man sehen die ersten Minuten, keine Frage.
Denn ihr habt gegen die gewonnen, das haben die sich anders vorgestellt. Nach den ersten 4 Niederlagen haben sie halt gesagt, okay, da war jetzt Gladbach dabei, gegen Bayern kann man auch verlieren. Freiburg schaffen wir schon, auch wenn sie ein bisschen natürlich auch Zweifel hatten. Aber nach dem Spiel hatten die wirklich Angst und die hatten richtig Muffe, dass es gestern in die Hose geht. Und die sind sowas von erleichtert, dass das geklappt hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das war einfach auch das größte Problem, das die hatten. Das Mentale im Kopf. Und der Druck ist jetzt erstmal weg.
65% Spielanteile hatte Mainz in der zweiten Halbzeit. So ein bisschen der Verlierer scheint Arnaldo zu sein. Ne? Wir reden heute viel über einzelne Personen, aber...
Ja, war deutlicher Stammspieler, hat letztes Jahr überragend gespielt, auch in wichtigen Spielen dann auch wichtige Tore gemacht und war immer dabei, war ja praktisch der Fels da in der Brandung, um den alles da sich auch geschert hat. Die Dreierkette hat ja um ihn funktioniert. Und das jetzt dann nach einigen Niederlagen in Frage zu stellen, sieht es natürlich so aus, ne? Keine Frage. Aber jetzt nach diesen Maßnahmen, in Freiburg war es ja schon ein gutes Spiel von Schalke, muss man ja sagen. Die haben ja mit der Viererkette da schon ganz gut agiert und auf dem gleichen Modell haben sie ja gestern jetzt auch wieder aufgebaut. In Freiburg hat es ja auch unter anderem nicht geklappt, weil Fährmann da ungewöhnlich gepatzt hat. Eine Parallele auch zu Stuttgart, der eine Woche vorher ja auch fast den ähnlichen Fehler gemacht hat, Zieler, und Stuttgart da auch den Punkt gekostet hat. Von daher, als auf einzelne Spieler, aber das runterzufahren ist immer ein bisschen schwierig, weil es die ganze Situation, wie man so jetzt sieht, man kommt in eine Angstsituation, man ist gehemmt und man ist dann wirklich nicht mehr so frei und gut zu spielen und dann geht es dann wirklich
um alles in dem einen Spiel.
Total, ja, wobei ich das mit Naldo gar nicht so dramatisch sehe, muss ich sagen. Also das war, wer hat denn geglaubt, dass der nach der letzten Saison, wo er keine einzige Sekunde verpasst hat, wo er 7 Bundesliga-Tore, sensationell, also das kann er gar nicht toppen. Und wer hat denn geglaubt, dass er jetzt die Saison auch nochmal so spielt? Er ist 36 Jahre alt, das muss man sagen. Du hast es eben selber gesagt mit Robben und Ribéry. Auch die brauchen mal Pausen. Als Schalke 04 dann Salif Sané geholt hat, war eigentlich klar, dass sie vielleicht auch mal auf Viererkette umstellen wollen. Das war jetzt auch nicht so überraschend. Und ich bin relativ sicher, dass Naldo am Mittwoch in Moskau wieder in der Startelf steht.
Ja. War es der Befreiungsschlag, Stefan?
Ja, sie müssen jetzt nachlegen gegen Moskau, dann nochmal gegen Düsseldorf. Ich glaube, wenn sie das hinkriegen, dann sind sie aus der Krise raus.
Vom Kopf war es der Befreiungsschlag und das war sehr wichtig in der Situation. Sportlich, mal schauen.
Ja, kannst du nicht nach so einem Spiel sagen, sie sind jetzt aus der Krise raus. Also, nee.
Na, das dauert dann schon ein bisschen. Stehen sie auch schon wieder ein bisschen unter Druck, ja. Nachdem sie nur einen Punkt zu Hause gemacht haben.
Erwartet eigentlich jeder, dass sie in Moskau gewinnen, ne?
Jetzt gegen Benedikt Höwedes und Jefferson verfahren, das hat so ein kleines Geschmäck auch. Ich glaube, das macht so ein bisschen den Reiz aus auch.
Ich glaube, es ist halt für Tedesco auch jetzt eine besondere Aufgabe, so eine erste kleine Krise zu verarbeiten. Du hast jetzt diese Dreifachbelastung, du hast nicht mehr die Zeit, die du sonst unter der Woche hattest, um dich explizit auf jedem Gegner wirklich ausführlich im Detail vorzubereiten. Wenn man ihn gestern so vor dem Spiel gehört hat, hat man gemerkt, er ist total angespannt und er hat auch immer wieder gesagt...
Kai, ich habe noch mal, warte ganz, einen O-Ton nach dem Spiel. Da sieht man es vielleicht auch noch mal, dann kannst du das noch mal
sehr gerne
dokumentieren.
Das ist unglaublich. Ehrlich, das ist unglaublich. Auch die Jungs, ich wollte eigentlich im Kreis, wollte ich eigentlich ein bisschen länger sprechen. Da haben sie mich unterbrochen, ein paar schöne und warme Worte an mich gerichtet. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht sentimental werde, muss ich sagen.
Ja, man merkt, wie er in dieser Arbeit aufgeht, wie leidenschaftlich er dabei ist, wie er auch alles richtig machen möchte. Und das ist so dieser Hang zum Perfektionismus. Ich glaube, dass da in dieser Saison gar nicht mehr so viel Zeit dafür ist, um sich wirklich immer perfekt auf jede Situation, auf jeden Gegner einzustellen, mit jedem Spieler, beispielsweise Naldo, immer perfekt umzugehen und auch nach dem Spiel dann perfekt die richtigen Worte zu treffen. Und ich glaube, dass er ein bisschen loslassen muss, dass das jetzt wichtige Erfahrungswerte sind für ihn. Er ist ja extrem jung und jetzt gerade in der Phase erlebt, die einfach total intensiv ist, wo du einfach merkst, wie das in ihm arbeitet. Und für ihn hat der Tag am Ende, dafür zahle ich gerne auch nur 24 Stunden. Und da muss er echt sehen, dass er hier und da ein bisschen ein Stück weit loslassen kann, um dann zu sagen, das große Ganze zählt. Und dann wirst du vielleicht auch mal hier und da kleine Probleme haben, die du aber im heutigen Business, halt Bundesliga-Business, schnell überstehen kannst, durch einen Sieg gegen Mainz beispielsweise.
Wir sind immer noch erst am 6. Spieltag, wollen wir auch nicht vergessen, aber... So ein Sieg tut natürlich immer gut. Gleich um 13.30 Uhr das Derby in Hamburg, der HSV gegen St. Pauli. Fanmarsch ist schon unterwegs und unser Mann ist vor Ort. Wir schalten gleich dorthin und hören mal, wie die Lage ist. Kurze Pause. Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass und gehen nach Hamburg zum Kollegen Rasmus Godau. In wenigen Minuten das Derby HSV gegen St. Pauli. Rasmus, hallo.
Hallo, grüß euch.
So, es gab ja einige Befürchtungen, dass vielleicht im Vorfeld schon irgendwas passieren kann. Es gab einen Fanmarsch. Wie ist die Lage?
Ja, das ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Nachricht. Man musste ja fast Angst haben unter der Woche, dass der Fußball, den wir alle so lieben, in den Hintergrund gerät. Aber ich habe gerade nochmal mit der Polizei gesprochen. Vor dem Spiel ist alles ruhig geblieben. Auch der Fanmarsch des FC St. Pauli ist ruhig geblieben. Knapp 3000 Fans haben daran teilgenommen. Natürlich, jetzt hinter mir gibt es natürlich Fangesänge, Frotzeleien. Aber das ist ja auch alles in Ordnung. Aber Gewalt, die gab es bisher nicht. Auch gestern Abend nicht. Auch da ist das Konzept der Polizei aufgegangen, die klare Fantrennung auch auf dem Kiez. Auch dort gab es keinen Vorfall. Lediglich heute um circa 1 Uhr nachts, da gab es einen Buttersäureanschlag am S-Bahnhof Bahrenfeld. Da sind die FC St. Pauli-Fans heute nämlich angekommen. Da stinkt es nur, aber es ist nicht gefährlich. Und das war bisher der einzige Zwischenfall, das sagt zumindest so die Polizei.
Danke, Rasmus, für die Einschätzung. Schönes Spiel, du bist ja
nur ein paar Meter vom Stadion entfernt, finde ich immer so schön heiß. So, Stefan, nee, bist du in Hamburg aufgewachsen, ne? Aber Derby hast du nie erlebt, ne?
Ich bin geboren in Hamburg, aufgewachsen in Hamburg. Derby so in dem Sinne habe ich noch nie erlebt. Und ich glaube, der HSV hätte auch nie gedacht, dass sie aufeinandertreffen in der zweiten Liga. Aber so ist es jetzt. Aber ich freue mich gleich auf das Spiel auf jeden Fall. Große Brisanz.
Also damit wolltest du sagen, so, ne? Mach mal schnell Schluss hier, dass wir endlich gleich mal... Nee, vorher ist Ruth noch mal dran. Also.
Ja, und wir füttern noch das Phrasenschwein, das nach wie vor keine Dollarscheine nimmt übrigens, sondern nur Münzgeld. Ihr habt ja auch schon ein bisschen eingezahlt. Ach so. Und hier auch noch ein Dankeschön an den BVB-Fanclub Amper Eichen, an die Unterländer René und Olli und an den Fanclub Helmes 95, Kai Schulmann, Check 24, verdoppelt wie immer. So, und dann wartet die nächste Champions-League-Woche auf uns. Das heißt für uns bei Sport1 wieder Fan-Talk am Dienstag und Mittwoch. Unbedingt reinschalten ab 18.45 Uhr live. Die Hoffenheimer sind ja schon früh dran gegen Manchester City und auch Juve gegen Young Boys Bern. Es gab dieses rasante Topspiel in der Serie A. Juve gegen Neapel, 3:1 gewonnen. Bei den Kollegen von The Zone sehen Sie alle Spiele. Also bei uns reinschalten. Sport1, Fan-Talk, Dienstag und Mittwoch.
Dankeschön. Also erstmal freuen wir uns aufs Derby, dann auf die Champions League in der Woche und den nächsten Spieltag, den 7. Jochen, nochmal herzlichen Dank fürs Kommen. Selbstverständlich vor dem Spiel vor allen Dingen. Also viel Glück heute Abend. 18 Uhr, ne? Müssen wir nochmal sagen. FCA gegen den SC Freiburg. So, was tippst du? Wie hoch gewinnt er?
Knapper Sieg, knapper Auswärtssieg.
Gut. Also, meine Herren, danke an euch. Stefan, Bodo, Martin, Toni. War Premiere, ne?
Premiere, ja.
Und Kai natürlich. Gut. Kai von Adel und Ben, schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Bis nächste Woche.